Herzlichst willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 52. Ich bin Simon und kann schon wieder nicht anders als hier den Aufnahmeknopf zu drücken. Die Aufnahme ist jetzt sozusagen offiziell gestartet. Das Symbolische ist sehr wichtig. Und so auch hier im Podcast. Ich weiß nie, worüber ich gleich reden will. Aber es ist doch wichtig, nochmal immer wieder Bezug zu nehmen auf die physische Ankopplung hier, dass ich, obwohl ich durchs Internet zu euch dann komme, geliebte HörerInnen, bin ich doch auch in dieser physisch-materiellen Welt angekoppelt. Auch wenn ich mich dann nicht assimilieren lasse auf dieses biologische Dasein, wie Badiou schreiben würde, oder wie Agamben meinen würde, mich nicht aufspalten lasse in das nackte biologische Leben auf der einen und das kulturell-geistige auf der anderen Seite, sondern mich natürlich weiterhin als Einheit begreife. Auch wenn manchen das in der letzten Folge vielleicht ein bisschen zu esoterisch war. Was ich da gepredigt habe, war ja extrem, extrem esoterisch und dazu muss ich mich ganz klar bekennen. Es war jetzt so ein schöner Zufall, dass in der letzten Folge des Fernsehpodcasts Stefan nochmal darauf zurückgekommen ist, dass Baden-Württemberg hier das Hochland der Esoteriker und Esoteriker und Homöopathiegläubigen, alternative Medizin und so weiter. Ja, das hat er nämlich schon öfters mal betont oder schon mal im Aufwand-Podcast vor zwei, drei Jahren so gesagt. Und habe ich immer wieder dran gedacht und mich gefragt, ob es wirklich so ist. Also in meinem Umfeld kriege ich es jetzt nicht so mit, aber kann schon sein, ist schon möglich. Und ja, das war so ein schöner Zufall, meine ich, weil diese Stelle da war ja wirklich in Folge 51 schon ganz schön esoterisch, als ich so gepredigt habe über die Spiritualität, über den metaphysischen Materialismus. Und Jesus habe ich sogar noch eingebaut in meinen Diskurs. Ja, ja, das für mich halt so das Ding. So wie Stefan das sagte, in einem nicht sehr respektvollen Ton, sag ich mal, wurden hier diese Esoteriker in Baden-Württemberg genannt, sondern als durchgeknallt wurden die, glaube ich, bezeichnet. Aber okay, ich weiß nicht, ob ich mich da dazu zählen würde, nur fand ich so schön. So schön, dass die halt durchgeknallt sind und der modernen Medizin, also von moderner Medizin führt einen dieses Denken eher weg, wenn man so an Esoterik glaubt. Ja, ich würde einfach sagen, mich führt Taleb's Denken ein bisschen weg von der modernen Medizin. Nassim Nicholas Taleb, den ich schon letztes Mal oder ja schon zweimal jetzt erwähnt hatte. Und ich habe hier sein Buch, aber ich glaube, zum Vorlesen eignet es sich noch nicht. Nur diesen einen Begriff wollte ich hier nochmal anbringen von ihm. Nämlich heißt er, glaube ich, Iatrogenik. Iatrogenik, ja. Aber ich kann jetzt auch gerade nicht googeln, weil hier das Internet ausgefallen ist. Aber okay. Also ja, so aus dem Gedächtnis, glaube ich, Iatrogenik. Dieses Konzept beschreibt meines Wissens so ungefähr, dass der Grundsatz der Medizin sein muss, erstmal keinen Schaden anrichten. Das war vielleicht schon bei Hippokrates oder bei irgendeinem antiken Arzt damals schon ganz klar verankert. Und Taleb, klar, zählt da die Schandtaten in der Geschichte der Medizin auf, dass natürlich Aderlässe und so weiter, Blutabnahmen in kritischen Situationen, die dann den Zustand des Patienten nochmal verschlimmern, dass wir anhand all dessen, also laut Taleb vielleicht sagen könnten, dass die Medizin über Jahrhunderte hinweg mehr Schaden angerichtet hat, als dass sie genutzt hat. Und da müssten wir vielleicht jetzt schon mal vorsichtig sein im 21. Jahrhundert und sagen, okay, warum soll es sich so schnell geändert haben? Ja, jetzt haben wir hier eine Wissenschaft, der wir auf der biologischen Basis mehr vertrauen können, dass die Erkenntnisse hier der Biologen korrekt sind. Aber was sagt uns das über die Medizin, wenn diese Medizin halt in den Kapitalismus so integriert ist und wie Sarah Wagenknecht nicht meint, in Krankenhäusern viel zu viele Hüftgelenke verpflanzt werden, weil es einfach viel mehr Geld bringt für das Krankenhaus, dass das durchführt, als wenn sie jetzt eine Physiotherapie verschreiben würden. Also da wenn einfach Hüftgelenke ausgetauscht, eine extrem, weiß jetzt nicht, wie das Risiko ist bei dieser Operation, aber schon eine extrem schwerwiegende Operation. Auf jeden Fall, für die man dann mehrere Wochen in Reha auch muss. Und das wird also allein gemacht aus Profitgier, wobei es in vielen Fällen auch einfach mit einer Physiotherapie gehen wird. Und das ist eben genau Talebs Punkt, dieses zu große Vertrauen auf die Wissenschaften, auf die Medizin. Und dass man, ja, bevor man da zum Rückenarzt geht, wie Taleb meinte, soll man doch erstmal 2 Wochen Urlaub in den Alpen machen und da ein bisschen wandern. So sind seine Rückenschmerzen dann weggegangen. Das mag jetzt ein bisschen anekdotisch klingen, ja, aber so sind die Bücher von Taleb immer. Aber es auf jeden Fall für mich macht es sehr viel Sinn, zu sagen, ja, wenn du dich hier gleich in die Hände der modernen Medizin begeben willst, bei jedem kleinen Wehwehchen, dann, ja, dann bist du ja im Grunde so eine, ja, so abhängig, wie natürlich jeder abhängig ist von diesen modernen Errungenschaften, von der Technik, der Heizung hier, die ich schon erwähnt habe, die auch jetzt wieder auf Hochtouren läuft hier. Und ja, der Körper wird dadurch aber eben nicht mehr diesen Stress ausgesetzt. Stress, der, wie Taleb sagt, eminent wichtig ist, um den Körper zu einer Gegenreaktion zu veranlassen. Muss es immer wieder solche natürlichen Stressoren geben, die auf einen einprasseln, und dann wird der Körper sich daran gewöhnen, und dass diese Antifragilität, dass biologisch organische Gebilde eher antifragil sind, während technische artifizielle Gebilde eher fragil sind. Wenn diesem Mikrofon was zustößt, was nicht gedacht war, hier stecke ich Strom rein mit falscher Spannung, dann ja, wird es kaputt sein, wird danach nicht mehr wiederzubeleben sein. Aber ein Mensch, der ist nicht so, der kann auch mal ein paar, ja, vielleicht mal kurze Zeit ohne Sauerstoff sein oder so. Oder ja, extrem schwere Schäden, auch im Gehirn, hat man ja gesehen, Leute, die da mit einer Stange das Gehirn durchbohrt bekommen. Aber ja, der menschliche Körper ist also sowas Antifragiles, das sich immer wieder erholt. Und dass eben auch die Stressoren braucht, dass dieser Punkt, dass die ganzen Schüler allein durch die Corona-Maßnahmen dann extrem leiden mussten, abgesehen von den sozialen Kontakten, die dann entfallen, auch auf der biologischen Ebene ihr Immunsystem einfach deutlich geschwächt wurde den fehlenden Austausch da mit anderen Krankheitserregern, mit denen man da immer konfrontiert ist, sonst in der Schule, und die das Immunsystem so stärken und langsam immer weiter bilden, dass dann für einen Ernstfall gewappnet ist. Ja, gut, aber ich wollte nur diesen Begriff anbringen, obwohl ich ihn noch nicht mal richtig definieren kann, was Taleb da meinte. Also erstmal einfach keinen Schaden anrichten. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dieser Podcast, den ich da schon erwähnt habe, mich extrem gefreut habe über diese Erwähnung dieses wunderbaren Ländchens hier im Süden. Auch wenn da so eine latent aggressive Note dabei war, habe ich gehört, soll es ja, während diese Leute hier jetzt Schuld dann an zu holen zahlen. Und was Stefan meinte, dass ja Kretschmann hat sich da also hingestellt und gesagt, dass er es jetzt durchkämpfen wird. Auch in seiner eigenen Partei gibt es viele Homöopathie-Anhänger, und da wird er das jetzt durchsetzen irgendwie. Ja, was weiß nicht. Aber Stefan hat dann schon in Richtung seiner allgemeinen Impfpflicht argumentiert, auch wenn er es nicht so ausgesprochen hat. Habe ich das doch schon so verstanden, dass er sagte, ja, dass es eben keine Individualentscheidung ist, dass den Schutz von allen geht. Okay, ja. Dazu nur noch, weil es mit der Iatrogenik zu tun hat, finde ich den Umgang mit Homöopathie so im gebildeten linksbürgerlichen Lager immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich da nachlese. Also, und damit meine ich jetzt natürlich die Kommunistenbubble auf Twitter. Aber ja, die ist halt so meine Bubble, wo ich reinschaue und wo ich das immer wieder nachlese, dass gefragt wird, warum ist die Impfquote in Deutschland so niedrig im internationalen Vergleich, zumindest in Europa. Und dann wird gesagt, ja, deswegen, weil die Leute so esoterisch sind, so viel Globuli nehmen. Und das finde ich halt immer wieder ein bisschen bizarr. Dieses Einhauen auf die Homöopathie, wo die doch, wenn sie nicht wirkt, ja, wenn das so ist, dass wissenschaftlich nachweisbar ist, diese homöopathischen Präparate einfach zu wenig enthalten, um überhaupt noch irgendeine Wirkung anzurichten im Körper, dann ist doch damit schon mal das erste Gesetz der Iatrogenik eingehalten. Zunächst mal keinen Schaden anzurichten. Ja, okay, kann man dann sagen, aber die Leute haben sich ja eine echte Behandlung versprochen und der Schaden ist dann halt, dass sie auf die moderne Medizin verzichten. Ja, okay, aber das ist nicht der Punkt hier. Aus meiner Sicht ist ja die Homöopathie zumindest ja, unter diesem Gesichtspunkt freizusprechen von jeglicher Schuld. Und die Leute müssen sich halt selber informieren, auf was sie setzen wollen, ja. Aber es liegt ja auf der Hand, dass das auch helfen kann. Es in vielen Fällen auch schon ein Placebo-Effekt einfach reale Konsequenzen hat. Aber gut, das interessiert mich jetzt alles auch gar nicht so. Ist jetzt nicht so meine Baustelle. Nur habe ich mich da aufgefordert gefühlt, hier Stellung zu beziehen, zur um Farbe zu bekennen, für das Ansehen meines Bundeslandes hier, dass ich natürlich auch stolz bin, jetzt, wo ich diese Fragen hineinkommen mit der Identität der nationalen, der internationalen, sprachlichen Identität, diese gewichtigen Fragen, da kann ich auch auf Taleb zurückgreifen und sagen, ihm ist eben dieses Regionale viel wichtiger, diese Kulturräume, die zusammenhaften, wie er eben sagt, das Mittelmeer ist eigentlich ein Kulturraum, vom Libanon, wo er herkommt, über Ägypten und Süditalien, gut, Italien noch hoch, ganz in Stiefel, denke ich, bis Griechenland und so weiter. Das alles müsste also ein Land sein, laut ihm, weil es einfach so zusammenpasst. Und ja, generell ist seine politische Idee, irgendwie alles so zu regionalisieren und auf dem regionalen Level alles. Weiß ich nicht, ob das jetzt so vielversprechend ist, aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, zumindest Lokalpatriot zu sein, hier im Podcast. Aber und das konnte ich natürlich nicht durchgehen lassen, mit was für verächtlichem Zungenschlag hier über dieses Bundesland gesprochen wird. Ja, aber damit muss ich jetzt noch den zweiten Punkt abhaken, was mir da auffiel dann. Als ich nämlich gerade eben erst vor einer Stunde diesen Podcast dann zu Ende gehört habe, den neuesten Fernsehpodcast, der extrem kurz ist, nur 45 Minuten. Aber ich wollte doch mal wieder reinhören jetzt nach längerer Zeit. Und es war wirklich interessant. Ja, aber ganz zum Schluss eben diese Aussage noch von Stefan, dieses, ja, wie soll man es nennen? Ich denke, dass das, was so die Bundesregierung die ganze Zeit macht, weil dieses Nudging, wovon auch im Aufwand-Podcast die Rede war, was vielleicht ein bisschen übertrieben war, ja, von Thilos Seite vielleicht übertrieben, darauf extrem immer so einzugehen, als ob sie dadurch jetzt die Bevölkerung manipulieren würden und so weiter, aber ist ja ganz richtig, dass in jedem normalen Gesetz das schon drinsteckt. Wie verkauft man das den Leuten am besten? Wie macht man es so, dass die Leute es annehmen, dass sie sagen, oh ja, das ist ja doch sinnvoll, das war ja das, auf was wir gewartet haben. Dieses Nudging habe ich dann nur am Ende auch rausgehört bei Stefan, dass er da ein Argument machen wollte, dass alle sich doch möglichst impfen lassen sollen. Und ja, okay, dafür gibt es ja sicher legitime Argumente, nur in dem Fall fand ich es ein bisschen anekdotisch einfach. Also ein bisschen anekdotisch irgendein Beispiel aus irgendeinem Krankenhaus rausgegriffen und gesagt, ja, hier waren jetzt 10 neue Fälle eingewiesen auf der Intensivstation, also 10 Corona-Fälle heute an diesem Tag auf die Intensivstation gekommen und 8 davon waren ungeimpft, 2 geimpft. Und aber besonders, was mich dann erschreckt hat, auch zugegebenermaßen, das Durchschnittsalter war bei 36. Und ja, das kann man so als Beispiel nehmen, um zu sagen, ja, es trifft auch die Jüngeren und natürlich vor allem die Ungeimpften. Ja, ist aber aus meiner Sicht einfach nicht ganz so redlich, wenn wir die Statistik kennen und eigentlich wissen, wie es ungefähr über die gesamte, im gesamten Land aussieht, wenn wir da alle Krankenhäuser zusammennehmen, dass dann der Durchschnitt nicht bei 36 ist. Aber wichtig ist auch da festzustellen, ich denke, das Durchschnittsalter der Covid-Patienten in der Intensivstation ist natürlich schon noch mal niedriger als die 84 Jahre, die ich da als Durchschnittsalter der Todesfälle genannt habe. Weil, klar, so alte Leute, dann, ja, macht es vielleicht gar keinen Sinn mehr, die zu behandeln, kann man nicht mehr viel machen, dann schlafen sie halt so friedlich ein, wie bei meiner Oma auch. Aber ja, im Krankenhaus sind die dann vielleicht weniger, deshalb findet man da auch einen jüngeren Schnitt, aber den Schnitt konnte ich jetzt auch gar nicht ergoogeln. Aber auf jeden Fall habe ich da eine Statistik gesehen, dass es trotzdem der Anteil der unter 30-Jährigen extrem, extrem gering ist auf einer Intensivstation. Unter 30-jährige Covid-Patienten, unter 40-Jährige, ja, auch im Gesamtanteil immer noch sehr, sehr gering. Also von dem her finde ich das einfach nicht ganz ehrlich, so ein Beispiel hier anzuführen und zu sagen, ja, es ist ja für die gute Sache, ja, dass sich die Leute impfen lassen. Ja, das ist anscheinend ganz klar, dass das was Gutes ist und davon ausgeht, müssen wir jetzt halt schauen, ja, was nehmen wir uns jetzt für Beispiele raus, damit die Leute dieses zittrige Gefühl wieder haben, wie ich da beschrieb, dieses zittrige Gefühl, dass hier der Tod wieder irgendwie auf dem Tableau ist. Der Tod, und da wirst ja wohl auch du mal kurz dich am Riemen reißen. Und ja, genau dieses Gefühl hatte ich dann auch da, als ich das gehört habe im Podcast. Und deshalb musste ich das gleich hier verarbeiten, dass es ja etwas ist, wovon ich mich auch nicht losmachen kann, dass ich dann sage, oh je, was habe ich da verbreitet jetzt in meinen letzten Folgen. Und dann hören das Leute und landen dann deshalb wegen meinem Podcast nachher auf der Intensivstation. Ja, das ist ein realer Gedankengang, aber mehr halt auch nicht. Weil es ist auch für mich immer ein realer Gedankengang zu überlegen, wie viele Aerosole verbreite ich da draußen? Wie viele Leute habe ich vielleicht mit Covid angesteckt, wo ich unsymptomatisch war oder auch mit dem Schnupfen mal aus dem Haus gegangen bin? Also klar, dann ist ja eine reale Frage zu sagen, das kann ich ja gar nicht wissen. Wann hatte ich es überhaupt schon mal? Ja, habe ich es dann weitergegeben? Und jemand, an den ich es weitergegeben habe, könnte dann auch gestorben sein. Und das, genau diese Parallele, die ich aufmachte, das mentale Virus andererseits, ist ja genauso tödlich wie das physische. Wenn ich hier was verbreite im Podcast, das könnte auch dieses Virus sein. Und Leute lassen sich deshalb nicht impfen und sterben dann, ja, dann würde ich mich auch schuldig fühlen. Aber genauso beim physischen Virus, wenn ich es weitergebe. Und diese Überlegungen zeigen also, so kann man einfach nicht leben. So kann es einfach nicht gehen, dass man jeden Tag vor die Tür geht und sich fragen muss, ja, an welchem Tod bin ich denn jetzt schuld? Leben ist eben in seinen Grundprinzipien Raub und Vergewaltigung und selbst der Lichtesser, der asketische Lichtesser, wirft noch einen Schatten hinter sich, wie Robert Faller schreibt. Und dieses Zitat mit der Raub und Vergewaltigung ist also von Nietzsche. Faller zitiert das und fügt das mit dem Schatten hinzu, das ja richtig ist. Man kann nicht so leben, dass man anderen keinen Schaden antut. Man wird immer eine Ameise zertrampeln. Man wird selbst noch einen Schatten werfen, selbst wenn man sich nur von Licht ernährt. Und dann kann in dem Schatten hinter dir auch das Gras nicht mehr wachsen und wird da verdorren. Soweit also diese Überlegung, dass es für mich also einfach diese Schuld nicht gibt und ich hier meinen eigenen Überlegungen treu bin. Und ich dabei Stefan das halt raushört, dieses Zittern, dass der Tod jetzt hier im Raum steht und wie können wir das irgendwie instrumentell nutzen, um die Leute zu einer rationalen Entscheidung zu bewegen. Ja. Und ich finde es einfach nicht gut, diese Fälle so zu verbreiten, wenn man weiß, es entspricht so nicht der Statistik und klar ist absolut richtig, dass wenn du selber davon betroffen bist oder ein geliebter Mensch, dann ist ja auch egal, was die Statistik sagt, aber klar stirbt dann auch jemand mit 20 an Covid oder hat einen extrem schweren Verlauf und Nachwirkungen, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht nicht redlich, solche Fälle dann zu verbreiten und anzuführen als Begründung für Maßnahmen in der Pandemie, wenn wir wissen, wir müssen auf das Gesamtbild schauen. Wenn wir eine politische Entscheidung treffen wollen, müssen wir schauen, wie beeinträchtigt diese Krankheit die Gesamtgesellschaft und welche Gruppen müssen da im Vordergrund stehen bei unseren Erwägungen. Weil, ja, bei so einer geringen Wahrscheinlichkeit jetzt, also für die Jüngeren, bei so einer geringen Gefahr durch Covid ist einfach ganz klar aus meiner Sicht, dass die Alltagsrisiken, denen man da jeden Tag begegnet, sowieso 100-mal höher sind. Also da jetzt politisch, medial im Diskurs immer so einen Fokus drauf zu legen, mit Begründung Schutz von Menschenleben, nee, das ist einfach nicht richtig. Weil es ist einfach so, dass jeder Tote gleich traurig ist und es ist nicht ein Corona-Toter schlimmer als einer, der an etwas anderem stirbt. Aber trotzdem sterben Menschen an Autounfällen auch weiterhin. Und auch da würde ich sagen, auch ein Einzelner wäre eigentlich zu viel. Für mich Grund genug zu sagen, wir schaffen den Straßenverkehr so komplett ab. Es fahren nur noch öffentliche Busse und Bahnen. Hatte ich ja schon mal ausgeführt in Folge 21 zu sagen, von mir aus kann es so über Land noch Autofahrten geben, aber in der Stadt drin dann wirklich nicht mehr. Da gibt es große Parkflächen in den Außenbezirken und dann muss halt der S-Bahn-Verkehr deutlich ausgebaut werden. Dann wirklich auch so im 2-Minuten-Takt oder im 5-Minuten-Takt Straßenbahnen extrem ausbauen, Busse und so weiter. Und dann ist auch egal, ob der Bus elektrisch fährt oder mit Benzin, sondern es geht wirklich darum, erstmal das Ganze ja nicht nur effizienter zu machen, nicht die große Effizienz. Auch das ist natürlich effizienter, wenn wir da 10 Leute befördern im Bus, statt dass jeder im Auto fährt. Aber auch, dass sich die Leute wieder mehr treffen, dass wir dieses Öffentliche wieder aufbauen, wie Robert Pfaller beklagt, dass es seit den 70ern schon gar keine Öffentlichkeit mehr gibt, gar keinen öffentlichen Raum, wo man so seine Rolle spielt und sich mal mit seinen privaten Marken und Privatmarotten zurückhält und die dort nicht auslebt und die anderen damit nicht so belästigt, wie es dir jetzt gerade privat vielleicht geht, sondern hier einfach diese Fröhlichkeit in der Öffentlichkeit. Das könnte also wieder ermöglicht werden, sag ich, aber damit schweife ich ja extrem ab, ist aber trotzdem sehr wichtig, auch wenn ich dann den Klimakommunismus denke, diese Theorie, die ich dann nicht mehr weiterführen konnte, weil es in meinem Kopf schon wieder zu wild wurde, aber vielleicht ja die nächsten Folgen dann. Das glaube ich, wäre schon ein guter Ansatzpunkt. Und ja, das mag jetzt unrealistisch klingen, nur vom Grundsatz her ist für mich hier auch ganz klar, ja, dass weiterhin jeden Tag Menschen im Straßenverkehr sterben. Und man eigentlich sagen könnte, es ist einfach mörderisch, dass da die Autos mit 50 km/h durch die Innenstädte brettern. Das kann eigentlich kein Mensch verstehen. Warum soll ich mich als Fußgänger hier, bin ich hier in der zweiten Reihe? Bei der Stadtgestaltung wird zuerst mal Wert gelegt darauf, dass die Autofahrer hier freie Fahrt haben und nicht, dass die Fußgänger hier ihre Städte genießen können, die eigentlich den Bürgern gehören sollten. Dieser Diskurs führt mich ja auf direktem Weg zum Begriff der Demokratie, die ich ja früher eher geringschätzig betrachtet habe, aber jetzt durch die Überlegung von Agamben zum Abbau der Grundrechte, zur Preisgabe der Grundrechte, ja, komme ich dann doch zu diesem Standpunkt zu sagen, die Demokratie ist auf jeden Fall besser als der Faschismus. Und ich will die Demokratie ja nicht so schuldig sprechen, wie ich es da gesagt habe, mal in Folge 49, dass sie direkt zum Faschismus geführt hätte. Natürlich sind in erster Linie die faschistischen Machtapparate, Ideologien und Gedanken schuldig an dem, was durch den Faschismus dann passiert ist, und nicht die Demokratie. Aber wir müssen schon die Historie genau analysieren und schauen, was kann man für eine Lektion ziehen aus einer Sache, die einmal passiert in der Weimarer Republik, dass Hitler demokratisch zum Reichskanzler gewählt wird. Da müsste man irgendwie eine Antwort drauf finden. Was macht man da in Zukunft, um sowas vorzubeugen? Aber trotzdem ist die Demokratie ja deshalb jetzt noch nicht ganz abzuschaffen. Und vor allem habe ich das gemerkt durch die Begeisterung, die ich da sehe in Südamerika, in diesen Ländern für die Demokratie. Länder wie Venezuela, die erst vor 20 Jahren dann eine neue Verfassung bekommen haben. Länder wie Chile, in denen es Militärdiktaturen gab. Und die Verfassung, die dann teilweise noch Relikte, Überbleibsel aus der Zeit der Militärdiktatur sind, wie es heute in Peru ist. Peru beklagt, meine Freunde, dass sie eben nicht diese neue Verfassung bekommen hatten. Also immer noch mit einer Verfassung agieren, die ein Diktator damals recht spät in den 90ern, da war die faschistische Periode in den anderen Ländern eigentlich schon vorbei in Südamerika, aber in den 90ern gab es da diese Diktatur und damals hat der Präsident die Verfassung eingeführt, die dann bis heute gültig ist. Ja, jetzt ist anscheinend Demokratie dort, aber die Verfassung ist weiterhin gültig und kann nicht reformiert werden, keine Mehrheit im Kongress, weil dort eben diese rechtsradikale Partei jetzt die Mehrheit hat, gegen den linken Präsident, der da hauchdünn gewonnen hat, aber gegen die Widersacherin aus dieser rechtsradikalen Partei, und die heißt Fujimori, genau wie ihr Vater, und das war der Diktator in den 90ern. Das heißt also, wir haben hier die Tochter dieses Diktators, der immerhin auch verurteilt ist heute und im Knast sitzt, aber jetzt nicht wegen Verbrechen gegen die Menschenrechte, sondern Korruption, aber er soll auch angeklagt werden jetzt, was sehr gut ist und zeigte, ja, wie die Demokratie immerhin funktionieren kann, dass sie auch so eine Phase des Faschismus aufarbeiten kann, dass er jetzt nämlich angeklagt werden soll wegen Zwangssterilisation von Hunderttausenden von Frauen damals in Peru, was übrigens auch etwas war, wenn ich das richtig gelesen habe, was der IWF verlangt hat im Gegensatz gegen Kredite. Also Frauen wurden dort zwangssterilisiert und das im Maßstab von einigen Hunderttausenden. Und ja, es ist schön zu sehen, dass das immerhin jetzt juristisch aufgearbeitet werden soll. Aber auf der anderen Seite, klar, die Demokratie ist hier bedroht, wenn die Tochter des Diktators dann mit 49% jetzt schon wieder fast zur Präsidentin gewählt wurde und sie immerhin sich entschuldigt. Sie sagt, ja, tut mir leid für die Verfehlung des vorigen Regimes. Aber ja, ihre Ideologie, denke ich, geht in die gleiche Richtung und ja, da müsste man einfach schauen, an welchem Punkt steht hier die Demokratie. Also so kann es irgendwie auch nicht weitergehen für Peru. Das kann ja auch nicht die Idee sein, dass man hier die Rückkehr der Faschisten nochmal kurz verhindert, aber nur durch ein paar 50.000 Stimmen oder so Unterschied in der Präsidentenwahl. Was ich mir dann aber angeschaut habe, war eben ein Dokumentarfilm über Venezuela mit meiner Freundin zusammen. Und da habe ich eben gesehen, diese Begeisterung für die venezolanische Verfassung, die da eben von Chavez, glaube ich, dann so im Jahr 2000 oder 1999 dann neu eingeführt wurde. Damals wurde er zum Präsident gewählt. Und das ist extrem schön zu sehen, wie die Leute da am Kiosk dann die Verfassung kaufen und sagen, ja, das müssen wir genau nachlesen. Und wie die Leute dann, als Chavez irgendwie durch einen Staatsstreich abgesetzt wurde, durch die Medien, die Propaganda und wahrscheinlich auch Verstrickung der US-Geheimdienste, dann ja, ein Staatsstreich angezettelt wurde. Es wurde behauptet, Demonstranten von Chavez hätten auf Gegendemonstranten geschossen, wobei die Schüsse von unbekannten Scharfschützen auf den Dächern kommen. Also auch eine interessante Verschwörung, wo ich nicht weiß, ob sie jetzt aufgeklärt ist, aber ja, immerhin konnte Chavez dann zurückkehren, weil das Volk einfach gefordert hat, dass jetzt auch derjenige Präsident ist, den sie gewählt hatten. Und es war aber die Übergangsregierung schon installiert. Und ja, dann haben sich aber alle da versammelt um den Präsidentenpalast. Und die Präsidentengarde hat dann wieder das Kommando übernommen und den Präsidentenpalast übernommen und die Übergangsregierung festgenommen. Das ist extrem interessant, aber hat mich einfach nur so mitgerissen, diese Begeisterung für die Demokratie. Und ja, deshalb können wir sie doch noch nicht ganz zu den Akten legen, auch wenn ich sage, dass ich nicht sehe, wie es in Deutschland weitergehen soll. Also ehrlich gesagt, ist mir auch nicht mehr so wichtig. Wie gesagt, jetzt dieses wichtige Podcast-Projekt ist das Spanische, aber auch auf der politischen Ebene glaube ich nicht, dass es hier so viel valide Ansatzpunkte gibt, um Politik zu machen in Deutschland. Vielleicht ja in anderen Ländern schon noch. Aber deshalb, ja, müssen wir da vielleicht doch nochmal die Demokratie auch positiv besetzen und sagen, es ist eben nicht unsere Demokratie, die perfekte ist und die wir einfach exportieren können, sondern vielleicht sowas wie in Venezuela, wo die Leute wirklich diese Erfahrungen machen am eigenen Leib und selber erstmal auskämpfen müssen. Was bedeutet diese Demokratie für uns und nicht wie bei uns in Deutschland, wo das alles importiert wird aus den USA und gesagt wird, ja, so ist das richtige parlamentarische System. Gut, gab es sicher auch Deutsche, die sich darüber Gedanken gemacht haben, über das Grundgesetz, aber zumindest 1990 wurde das ja nicht gemacht. Es wurde keine neue Verfassung geschrieben für ganz Deutschland, sondern einfach die alte übernommen. Wobei schon damals gesagt wurde, 1949, dass die jetzt eigentlich nur für ein paar Jahre gelten sollte, eigentlich bald revidiert werden sollte. Also man hat sich nicht mal die Arbeit gemacht, eine neue Verfassung zu schreiben, nicht mal das. Und ja, das zeigt einfach diese Demokratie, was soll das sein hier? Das ist halt ein potemkinsches Dorf, um zu rechtfertigen, dass die USA Deutschland halt noch so mitziehen mussten, auch wenn es moralisch eigentlich nicht zu rechtfertigen war, nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland wieder so schnell aufzubauen. Aber gut, musste halt irgendwie sein und dann muss man dem Ganzen halt auch so einen moralischen Anschein geben. Und das ist das Grundgesetz. Jetzt, wo wir es haben, müssen wir aber schon schauen, wie bewahren wir dann die Rechte da drin? Und hier ist für mich einfach die Frage mit Corona jetzt, ob Menschen sterben. Ja, das ist auch eine wichtige Frage, aber wichtiger ist eigentlich, welche Prinzipien in einem Land gelten, in dem man lebt. Und wenn sich das, wenn hier solche Konzepte wie 2G oder andere extreme Schikanierungen für Ungeimpfte schon praktiziert werden und aus meiner Sicht in die Richtung eines Apartheidsstaats gehen, aus meiner Sicht das durchaus zu vergleichen ist mit Rassentrennungsgesetzen aus Südafrika oder auch aus der NS-Zeit in Deutschland, dann ja, kann man sich vielleicht nochmal überlegen, diese Demokratie will ich jetzt doch nicht so schnell loswerden, wie ich vielleicht früher immer gesagt habe. Ja, aber egal, jetzt lese ich was vor von Robert Musil, um hier wieder ein bisschen Schwung zu bekommen. Es ist schon ziemlich spät, schon fast Mitternacht, aber ich podcaste immer so spät und heute, ja, habe ich nur ein paar Stichpunkte, keinen genauen Plan. War einfach wieder an der Zeit, den Speicher zu leeren, der da schon wieder vollgelaufen ist. Einfach dieser Speicher, diese Lust, was sagen zu müssen, sich ausdrücken zu müssen. Aber ja, es ist wichtig, dabei auch einen gewissen Impetus zu haben, bei dieser Artikulation. Und jetzt bin ich hier schon eine halbe Stunde drin und schwafle nur so vor mich hin. Nee, also ich weiß nicht, letztes Mal war der beste Teil wirklich der, wo ich gesagt habe, das ist eine brutale Demagogie, die hier stattfindet von allen Seiten. Der Teil und kurz davor so, das ja, war brutal. Jetzt aber lese ich hier vor Robert Musil aus Der Mann ohne Eigenschaften. Was ist eigentlich möglich? Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn den Möglichkeitssinn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Ja, das, was ist, ist ja gar nicht so wichtig. Man kann es ja irgendwie zur Kenntnis nehmen. Wie Agamben schrieb, man kann seine Zeit hassen und trotzdem ganz und gar in ihr leben, ganz und gar feststellen, was ist das für eine Zeit und oder einfach Teil dieser Zeit auch sein. So wie ich auch hier, obwohl ich mich von manchen Zeitphänomenen wie Medien, Nachrichten fernhalte, bin ich doch irgendwie auch ein Kind meiner Zeit und stehe mit beiden Beinen ja, da drin. Was aber so schön ist, ist dieser Möglichkeitssinn, dass einfach wichtig ist, so ein Spürregister zu haben für das, was möglich ist und nicht zu sagen, aber das ist halt jetzt de facto so und daran müssen wir uns orientieren, sondern nee, hier könnte, müsste oder sollte das geschehen. Und das doch ist mal viel wichtiger, wenn ich diese Idee habe, die erstmal auszudrücken und nicht mich davon einholen zu lassen, was jetzt schon wieder Fakt ist. Und bei einer Pandemie, da würde ich mir denken, wenn es jetzt eine Linke geben würde in Deutschland, dann könnte man einen extremen Druck aufbauen, die Pandemie zu nutzen, um zu sagen, die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern sind so nicht gut. Wir brauchen hier politische Maßnahmen, höhere Löhne, andere Pflegeschlüssel, dass sich ein Pfleger um weniger Patienten kümmern muss, dass nicht eine Pflegerin allein in einer Nachtschicht auf eine ganze Station aufpassen muss und dann da ja, Leute auch deswegen sterben können, weil dann sie halt bei dem einen ist und dann ja nicht überall sein kann, wenn ein Notfall ist. Ja, da also Druck aufzubauen, das wäre das, was ich so als möglich sehen würde. Was ich mir so gern vorstelle, dass das hätte passieren können am Anfang der Pandemie und dass wir dadurch extrem viel bewegt hätten. Aber der Wirklichkeitssinn sagt halt so, ja, aber es ist halt so wirklich, ne? Was willst du machen hier in dieser Gesellschaft, die ist so auf Kosteneffizienz getrimmt, da ist jetzt nicht durchsetzbar, sowas zu diskutieren. Auch nur eine kleinste Lohnerhöhung bei den Krankenpflegern würde sofort auf gesellschaftliche Diskussionen für Diskussion sorgen und für Ungerechtigkeitsempfinden bei der Bevölkerung. Das ist schon so real. Zumindest ich versuche hier immer genau ein Kind meiner Zeit zu sein und auf der Straße die Gespräche aufzuschnappen. Und da war ich letztens hier am Bahnhof. Und da ging ein älteres Ehepaar vorbei, noch nicht so alt, so um die 60. Und da sagte der Mann also, ja, du, ich habe gelesen, im Klinikum Stuttgart, da zahlen die jetzt den Krankenpflegern, die auf der Intensivstation arbeiten. Oder den Krankenpflegern jetzt einfach generell wegen Corona, zahlen die jetzt 400 Euro extra. Du, also ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, 400 Euro. So irgendwo, wie war diese Aussage dieses Mannes? Und seine Frau, die guckte etwas kritisch und wollte ihn vielleicht von dieser Überlegung abbringen. Aber ich fand es schön, das so wahrzunehmen dort und glaube, dass das ein sehr realistisches Bild einer verbreiteten Geisteshaltung in der Bevölkerung ist, vor allem hier im Süden, ja, diesem wunderschönen Ländle, aber dann doch diese Sparsamkeit, diese extreme Lust an der Askese, an der Selbstgeißelung, Selbstsüchtigung und dem Verzicht, dass man also hier sagt, aber ja, auch wenn ich weiß, dass diese Leute dort eigentlich unter sehr anstrengenden Bedingungen arbeiten und jetzt durch die Pandemie ja nochmal extrem mehr gestresst werden, jetzt immer Maske tragen müssen zum Beispiel und dann viel mehr Fälle haben durch die Corona-Patienten jetzt, ja, obwohl man das also weiß, kann man es ihnen scheinbar nicht gönnen, 400 Euro im Monat mehr zu verdienen. Oder ja, es wird so als eine Verschwendung angesehen. Das ist irgendwie ein Überschuss, der da zu viel investiert wird. Das ist irgendwie, da kommen wir aus dem Gleichgewicht, da sind wir nicht mehr asketisch genug. Also ich glaube, es geht nicht so sehr um diesen Neid, nein. Also es geht um diese Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich. Es steht immer im Hintergrund diese Konkurrenz mit der ganzen Welt, vor allem eben mit China, das jetzt so die große Bedrohung scheinbar ist, angeblich sein soll. Und das ist, glaube ich, immer so, dass dahinter stehen, dass wir doch nicht zu dekadent werden können, dass wir doch nicht wie die alten Römer sein können und sagen, wir gönnen unseren Krankenpflegern hier auch noch so einen Bonus. Und also da werden wir aber bald vom Markt gefegt dann von den Chinesen. Was glaubst du, die schaffen hier für 100 Euro wahrscheinlich im Monat. Aber gut, das ist also meine Überlegung. Ja, das ist einfach die Realität im Land, glaube ich. Nicht nur in dem Land hier unten, aber dieses Marktdenken. Und da jetzt als eine linke Kraft darauf einzuschwenken von Anfang an der Pandemie und zu sagen, ja, dann ist es jetzt halt Individualverantwortung, dass der Einzelne sich frei hält vom Virus und alles tut, um seine Mitmenschen zu schützen. Also dafür habe ich einfach kein Verständnis. Und dann, ich verstehe auch natürlich dieses Argument, dieses Nudging da von Stefan, dass man sagt, ja, aber es ist ja so, dass am Ende da Leute sterben und dass dann ja, dass man dadurch dazu beitragen will, dass irgendwie eine positive Richtung, ja, irgendwie schon, aber für mich habe ich einfach diese Abwägung dann irgendwann unbewusst getroffen, dass ich diese Pandemie nicht ernst nehmen kann, dass die Maßnahmen der Politik dagegen von Irrationalität geprägt sind und ich denke, dass wir da besser durchkommen würden, wenn wir es einfach locker nehmen würden. Die Maßnahmen größtenteils einfach ersatzlos streichen und vielleicht, ja, virologisch begründet zu sagen, wir machen einen Lockdown 2-3 Wochen, wie Kekulé auch sagt, wurde eben immer viel zu spät reagiert, auch in der ersten Welle 2020. Ja, vielleicht einfach ein Lockdown so 2-3 Wochen und dann kann es ganz normal weitergehen, wenn man die Welle früh genug bricht. Und auch jetzt war es ja so, dass wir 2021 im Herbst wieder da reingelaufen sind, obwohl es eigentlich vorhersehbar ist. Und ich es auch schon letztes Jahr im Podcast gesagt hatte, ich glaube in Folge 14, dass die Politiker sich eben nicht vorbereitet hatten auf die Herbstwelle, obwohl es eigentlich klar ist, eigentlich evident ist, dass es dann Erkältungssaison ist und dann auch die Corona-Welle kommt. Und auch dieses Jahr ist also wieder so, dass niemand irgendwie damit gerechnet hat. Also, ja. Und dann denke ich halt, gut, entweder man macht so, man setzt das virologisch durch. Hier und hier ist jetzt irgendwie die Gefahr einer Welle. Da müssen wir mal 2-3 Wochen härtere Maßnahmen machen. Aber immer dieses Durchlavieren und das zieht sich dann über Monate hin. Da ist eigentlich einfach kein Verständnis mehr. Das schadet der Demokratie. Und dann ist wirklich besser zu sagen, nee, dann gar keine Maßnahmen. Dann geht es halt nicht. Wir können das der Bevölkerung jetzt nicht mehr begründen. Ja, sie ist jetzt pandemiemüde, wie Kretschmann schon letztes Jahr sagte. Und ja, dann müssen wir die Todesfälle halt einkalkulieren, aber es ist auf jeden Fall nicht unethisch, so zu denken, die einzukalkulieren, weil wir nicht wissen, was für Schäden würden wir überhaupt mit irgendwelchen Maßnahmen anrichten. Würden dadurch mehr Todesfälle entstehen? Oder ja, allein schon Leute, die im Homeoffice arbeiten und dadurch mehr Zigaretten rauchen. Wie wirkt sich das auf ihre Gesundheit aus? Das habe ich selber im eigenen Leib erfahren, dass wir ins Homeoffice mussten und ich dann häufiger zur Zigarette gegriffen habe, weil man ja auch häufiger Pause machen kann. Und auch Paul Gerbler hatte das übrigens bestätigt im Fernsehpodcast letztes Jahr, dass auch er als Journalist da in Berlin bei so einer Tageszeitung, dass auch er häufiger mal rausgeht auf den Balkon und eine Rauchpause macht. Und ja, da frage ich mich schon, wer zählt da die ganzen neuen Lungenkrebsfälle? Das sind auch Leute, die dann sterben. Und dann finde ich es nicht richtig abzuwägen, zu sagen, ja, aber in einem Fall entscheidet er sich ja bewusst dafür zu rauchen. Da ist er immer noch selber schuld. Das ist ein anderer Tod, als wenn du dich halt unwillentlich mit einem Virus infizierst. Nee, das ist für mich, ist ein Toter gleich ein Toter. Und diese Überlegungen zum Zigarettenkonsum sind absolut nachvollziehbar, auch wenn ich dazu nicht irgendwelche Zahlen liefern kann, um das zu untermauern, aber einfach diese Überlegung, dass dadurch auch Menschen früher sterben und das also ein Grund sein könnte, zu sagen, nee, verzichten wir lieber ganz auf Maßnahmen, weil jede Maßnahme wird woanders wieder eingreifen und da Schaden anrichten. Also ja, verzichten wir einfach ganz drauf, dann wissen wir immerhin so und so viele Covid-Todesfälle, das sind dann wirklich die Opfer dieser Politik, dieser maßnahmenlosen Politik. Aber dann ist wirklich darauf begrenzt und wir haben nicht noch jahrelang Folgeschäden in der Gesellschaft, die ja von Schülern, die eben nicht zur Schule gehen konnten und da nicht richtig lesen lernen, ja und so weiter. Ganz darauf verzichten, naja, ich glaube schon, dass das in die richtige Richtung geht. Ich konnte es einfach dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen nach ein paar Wochen Pandemie, ja. Man muss hier mich einfach weiter freireden, weil diese Zeit jetzt ja eine extrem moralische Zeit war. Eine Zeit war, wo ich nicht mehr so daran denken wollte, generell an die Politik oder auch diese Pause, die ich gemacht habe 2020 beim Podcast. Von April bis Oktober dann Pause, weil ja, lag jetzt dieses Corona-Thema auf dem Tisch und ich wusste, dass ich mich dann irgendwann äußern wollte und dass das nicht so angenehm werden würde hier gegen den Mainstream Position zu beziehen, diesen Mainstream, der die Gesundheit, die Corona-Gesundheit so verabsolutiert und nur auf irgendwelche Todeszahlen da gebannt starrt und glaubt, wir hätten jetzt eine ethische Pflicht da einzugreifen. Das also extrem schwierig, mache ich nur diese Zeit, dass es genau dieses Zittern ist, dieses Ambivalente, den Tod in der Nähe zu spüren, diese Entscheidung über Tod und Leben. Und dass auch ich da, auch mir das unheimlich war, aber es ist von vornherein ein verlogener Diskurs. Es ist nicht richtig, jetzt in diesem Thema den Tod so extrem in den Vordergrund zu stellen, wenn der Tod einfach ständiger Begleiter ist und wir jedes Jahr etwa 900.000 Todesfälle haben, wenn ich da richtig rechne. Ja, so ungefähr. Also, und wenn wir dann eben keine Übersterblichkeit hatten letztes Jahr, dann ist für mich irgendwo der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, diese Pandemie ist ein Medienphänomen. Das ist in erster Linie ein mediales Phänomen und kein reales Phänomen, ja. Auch real, auch in der Wirklichkeit findet es statt, aber in der Gesamtwirklichkeit sehen wir, da ist ein extrem kleines Phänomen, das jetzt extrem wenige Menschen beeinträchtigt. Und ja, das ist hart, aber nee, es ist jeder Tod gleich viel wert und gleich schlimm. Auf ungedachte Situationen zurückgreifen. Das sagte Badiou also. Das ist dieser Grundtenor der Ethik. Auf etwas Ungedachtes, dass wir da sagen, ja, da sterben jetzt Menschen wegen dem Virus. Das ist ja erstmal natürlich, dass sich das ausbreitet. Aber müssten wir nicht irgendwas machen? Müssten wir denn nicht eingreifen? Und da kommt eben dieses Ungedachte. Ja, gibt es da nicht diese Situation? Was ich deshalb mal gedacht habe, wenn sich aus meiner Maske doch ein Aerosol entschleicht und dann jemand ansteckt und der dann stirbt. Und ja, müsste man da nicht doch staatlich dann reglementieren, dass man sagt, aber nein, irgendwo gibt es hier eine Grenze, irgendwie gibt es hier eine ethische Pflicht. Aber ja, ich glaube wirklich, es ist dieses Verlagern der ethischen Pflicht, dass man sich selber nicht traut, nicht zutraut, zu schuldig ist und dann denke, aber wenn der Staat sich drum kümmert, dann wird es doch schon seine Richtigkeit haben. Aber nee. Für mich macht es wirklich schlimmer, das hier zu so einer staatlichen Aufgabe zu machen. Jeder kann doch seine Verwandten schützen, so wie er will. Sie jetzt halt nicht an Weihnachten zu Oma und Opa gehen. Aber ja, dass jetzt so eine staatliche Aufgabe ist, zu wissen, ob ich jetzt Weihnachten mit Oma und Opa verbringen darf, das ist einfach pervers. Das ist einfach ein massiver Schaden an der Demokratie, der nicht dagegen aufzuwiegen ist, wie viele Menschenleben wir jetzt dadurch gerettet hätten, angeblich netto, ob überhaupt Menschenleben gerettet worden, wenn wir abwägen mit anderen Menschen, die dann gestorben sind. Aber okay, wahrscheinlich Ja, müssen wir schon mal davon ausgehen, es wurden Menschenleben gerettet durch gewisse Maßnahmen. Aber der Schaden an der Demokratie, an der Gesellschaft ist immens, ist noch gar nicht abzusehen. Und auch letztes Jahr hätte ich, oder ja, habe ich mich dann schon vor Weihnachten dafür ausgesprochen, nicht zu den Großeltern zu fahren, wie sonst immer. Und war da mit meiner Mutter, glaube ich, auf einer Linie. Und es war aber ein Patt in der Familie. Und das, ja genau, hat die anderen dann natürlich überrascht, weil ich damals ja schon diese Position zu Corona hatte und das nicht ernst, richtig ernst genommen habe in diesem Sinne. Aber die Welt, in der wir leben, ist eben diese mediale Welt, die da durch den Fernseher zu uns kommt. Also zumindest zu Oma und Opa in der Altersklasse noch durch den Fernseher, sonst halt durch Smartphone. Aber deshalb war für mich damals klar, nee, das kann kein gutes Weihnachten werden. Also wenn der Tod, da halt dieser Todesdiskurs da immer durch den Fernseher kommt, dann ja, also dann ist es halt so, dann ist halt das halt so, dass ich damit ja meine Großeltern gefährden würde, dass das die Behauptung ist aus diesem Diskurs und dass deshalb sich dieses Gefühl auch festsetzen würde an diesem Weihnachtsabend, auch bei mir, dass es irgendwie eine Gefahr gibt, dass irgendwie was ambivalent ist. Und deshalb war für mich klar, nee, da in der Situation geht es jetzt halt nicht. Da müssen wir halt drauf verzichten. Und dieses Jahr weiß ich jetzt nicht, wie, werden wir wahrscheinlich wieder drauf verzichten. Obwohl ich jetzt so denke, ja, aber nach den Impfungen, weiß ich jetzt nicht, ob das Risiko da noch so hoch ist. Klar sind Großeltern extrem alt, also schon nicht extrem, aber schon über 80. Und ja, es ist halt wieder dieses Mediale, wieder diese Frage, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Und diese Welt ist nicht in erster Linie eine Welt, in der es irgendeine Bedrohung durch ein Virus gäbe, sondern in erster Linie eine Bedrohung durch die Medien, die hier unser aller Leben vergiften. Und gut, dann kann ich nochmal auf meine andere Oma zurückkommen, die ja gestorben ist. Ja, das mit den Menschenleben gegeneinander aufrechnen ist natürlich nicht so gut, wie ich da meinte, mit den Rauchern, die dann mehr zur Zigarette greifen. Ja, solche Überlegungen, ja, sind nicht so gut, aber es ist wichtig, diese ungedachten Situationen, von denen Badiou spricht, ja, deshalb will ich einfach mal manches hier durchdenken und nochmal genauer durchdenken, ja, aber wie viele andere Situationen könnte man dann auch mal ungedacht oder gedacht irgendwie in den Vordergrund stellen, wie halt mit dem Rauchen. Also, genau, mit meiner Oma, dass da halt dieser extreme seelische Schaden war. Also, oder ja, jetzt sagen wir halt, dieser Schaden einfach nicht die letzten Monate, die letzte Zeit ihres Lebens mit ihr verbringen zu können. Das wurde mir da weggenommen von dieser Politik. Und das ist auch ein extremer Schaden. Schauen wir also mal nicht darauf, was wurden durch die Maßnahmen noch für andere Second Order Effekte, würde Taleb dann sagen, Nebeneffekte, Effekte zweiter Ordnung und so weiter, Nebeneffekte, an die man nicht gedacht hat. Was wurde dadurch noch erzeugt? Schauen wir mal nicht darauf, sondern wirklich auf diese Maßnahmen, wie jetzt 2020 die Bewohner von Altenheim extrem zu isolieren seit März. Also bis, weiß ich nicht, Oktober, irgendwann im November war es dann schon wieder möglich, Besuche zu machen, aber ich war leider nicht dort, auch weil es dann diesen Corona-Ausbruch dort gab im Altenheim großflächig. Und was aber erlaubt war, war dann seit Sommer die Bewohner irgendwie rauszunehmen. Und das habe ich einmal gemacht mit meiner Oma und habe dann Ausflug gemacht. Und ja, schauen wir nur mal darauf, auf diese Isolationsmaßnahmen in den Altenheimen, um zu sagen, allein das hat extrem Schaden angerichtet. Allein hier hätte man sehen müssen von Anfang an, dass bei diesen Bewohnern das nackte Leben im Allgemeinen ein geringerer Wert ist als die Qualität des Lebens. Wenn es irgendwas gibt, was diesen Leuten das Leben noch ein bisschen versüßen kann, dann muss das gemacht werden. Und das, was es ihn so extrem versüßen kann, sind natürlich in erster Linie die Besuche von Verwandten. Und das also den Leuten wegzunehmen, das ist wirklich das, also das Schlimmste, was man ihnen eigentlich antun kann, aus meiner Sicht. Und auch für mich das Schlimmste, was man mir antun kann. Schlimmer als, dass meine Oma gestorben wäre direkt an Corona, ist wirklich, dass es diese lange Situation gab, so, wo sie so isoliert war, wo sie geistig immer weiter abgebaut hat, wo es dann auch traurig war, sich so mit ihr übers Fenster zu unterhalten und zu sehen, wie ihre Demenz halt fortschreitet, wie es da bergab geht. Und ja, also das ist einfach dieser Schaden, der schon hier angerichtet wird, schon direkt bei den Maßnahmen, wo man eigentlich schützen will und der darauf zurückzuführen ist, nicht auf irgendwelche Politiker. Ja, die sind es, die das dann entscheiden, aber auf dieses Grundgefühl in der Bevölkerung, dass sich die Bevölkerung so leicht manipulieren und steuern lässt und da rein bewegen lässt, zu sagen, ja, die Gesundheit ist jetzt dieser höchste Wert und dafür müssen wir auch mal Dinge in Kauf nehmen, die früher nicht denkbar waren. Also, ja, das nackte Leben kann hier einfach nicht ein Wert sein, der so groß ist, dass er so geschützt werden kann, dass jetzt diese Bewohner über Monate isoliert werden und dann Leute sterben, auch in ganz anderen Todesursachen, aber halt, ja, normal da an ihren Krankheiten sterben und dann ihre Verwandten sie nicht mehr sehen konnten in den letzten Monaten. Was soll das sein? Das ist einfach eine unmenschliche Politik. Und dann, klar, am Ende bricht Corona sowieso aus, weil die Leute nicht die Kapazitäten haben, richtig Schutzvorkehrungen zu treffen, weil sie, weiß ich nicht, was das Problem war, aber es überrascht mich nicht. Ich mache keinem einzigen Pfleger dort einen Vorwurf, weil ich ja weiß, unter welchen Bedingungen diese Leute arbeiten. Oft ausländische Pflegekräfte, wie gesagt, für 400 Euro dort arbeiten. Und was, da mache ich diesen Leuten natürlich keinen Vorwurf, sondern wirklich dieser Ideologie. Ja, die Ideologien sind schuldig, wie ich sagte, dieser Ideologie der Gesundheit, die uns jetzt in diese Situation geführt hat, dass ein würdiger Tod nicht mehr möglich war. Und der Tod ist nicht das Einzige und das Schlimmste, was den Menschen zustoßen kann, sondern der Mensch ist ein Unsterblicher, der nach Wahrheiten dürstet. Und eine Wahrheit wäre eben, mit Verwandten im Familienkreis diese letzten Tage, die letzte Zeit so verbringen zu können. Und ja, dann nicht so monatelang isoliert zu sein, das wäre so die Qualität des Lebens für mich gewesen, das wäre so die Würde, die ich eigentlich dachte, als unantastbar dachte. Aber nochmal auf diesen Ausflug zurückzukommen, ja, diesen Ausflug, den ich dann mit meiner Oma gemacht hatte, extrem schwierig jetzt daran zu denken, als mir das klar wurde, dass das dann wahrscheinlich das letzte Mal war, dass ich sie gesehen habe. Und das ist ja kein so schöner Ausflug war, weil sie dann extrem verwirrt war zum Schluss. Wir sind dahin gefahren, wo sie früher gewohnt hat. Und dann wollte sie nur noch in ihr altes Haus zurück und hat nicht verstanden, warum ich sie dann wieder zurückgefahren habe. Hat immer gesagt, bieg doch hier ab, hier wieder zurück. Das Navi hat immer so dazwischen geschwätzt und auch gesagt, hier rechts abbiegen. Dann meinte sie, ja, hör doch dazu, die sagt es doch auch da. Du sollst zurückfahren. Und ja, es ist jetzt einfach unglaublich bitter daran zu denken, dass das letzte Mal war, dass ich sie so gesehen habe und dass es davor unglaublich viele schöne Momente mit ihr gab im Altenheim, wo ich sie ganz normal besucht habe, wo wir im Garten spazieren waren, was einfach ganz normal immer wieder schön war, aber ja, sich jetzt zu fragen, was hätte man anders machen können. Aber egal, ja, für mich ist hier einfach die Würde angetastet und das ist deutlich schlimmer, ja, muss man auch so klar sagen. Menschenleben, okay, aber wenn es erstmal um ein Virus geht, das sich natürlich ausbreitet, dann können wir auch nicht so über Menschenleben immer reden und sagen, als wäre das jetzt was wir so oder so hätten verhindern können, als ob hier jetzt jemand den Schalter umlegt und sagt, ja, aber nee, das ist halt so und Politiker sind inkompetent, Menschen halten sich nicht an Regeln, sind unvernünftig, ja, das weiß man alles schon vorher und von dem her ist alles dann auch nicht so überraschend zu sehen, da sterben Menschen am Virus, aber die Menschenwürde, wo die angetastet wird, ja, ist wirklich hier beim Sterben in den Altenheimen. Und dieses Jahr ist es wahrscheinlich anders. Dieses Jahr, ja, sind Besuche wieder erlaubt, was sehr gut ist. Genau, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, auf jeden Fall wichtig hier diese Werte auch mal gegenüberzustellen. Das nackte Leben, ja, aber diese Menschenwürde auf der anderen Seite. Das ist für mich nicht die Menschenwürde, wenn ihr ein Altenheim monatelang so in Quarantäne gesteckt wird und ja. Da ist halt dieser Punkt, politischen Druck aufzubauen mit diesem Möglichkeitssinn von Musil. Aber je mehr wir diesem Dogma des Individuellen nachgeben, je mehr wir dann festhalten, Impfungen bringen es, ja, da verliert man halt auf der anderen Seite den Boden, den politischen Hebel. Und es ist jetzt eine Diskussion schon seit mehreren Monaten, die eigentlich sich nur um Impfungen dreht, die sich nur darum dreht zu sagen, warum sind die Impfquoten so niedrig? Und statt dass irgendwelche politischen Probleme geklärt werden, wird hier die Entscheidung von freien Individuen hinterfragt, sich impfen oder nicht impfen zu lassen. Das ist sehr interessant. Und auch Stefan sagte dann, ja, aber dieser Appell von Hubertus Heil in der Talkshow war nochmal was Besonderes, sich impfen zu lassen. Ja, war auch ein schöner Appell, aber irgendwie finde ich es komisch, dass das dann als eine besondere Politikerleistung herausgestellt wird. Wow, der konnte nochmal besonders die Leute dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Ja, aber haben diese Leute nicht auch Sachen, an denen sie selber arbeiten können? Gibt es nicht auch was, was eigentlich in der Hand der Politiker läge zu machen, wo sie nicht nur irgendwelche Sprechpuppen sind, die einen Aufruf zum Impfen starten, die einem anderen sagen sollen, wie er zu leben hat, was er jetzt zu tun hat? Ich glaube schon, dass irgendwelche politischen Aufgaben gäbe, aber das ist halt diese Idee des Guten, um die man sich versammeln müsste und die unmöglich gemacht wird durch die Ethik, laut Badiou. Jedes Projekt kohärenten Denkens verbietet die Bezugnahme auf eine Ethik. Naja, jetzt. Nochmal diese Frage, weil es so verwirrend war, das ist für mich nicht gut, wenn es Widersprüche gibt. Ja, im letzten Podcast, dieser Begriff des Rechts auf Gesundheit, da habe ich mir leicht widersprochen, aber es ist vielleicht nur eine begriffliche Verwirrung, vielleicht kann ich das so einordnen. Hier, Recht versus Pflicht auf Gesundheit. Ja, es gibt und sollte auch ein Recht auf einen Heilungsversuch geben, wenn man krank ist. Ja, wenn man krank ist, dann sollte die Gesellschaft einem sagen, dass sie einem die Mittel zur Verfügung stellt, die nach Stand der Medizin bekannt sind, um alles zu tun, diese Krankheit zu stoppen. Das ist also ungefähr die Vorgabe des Hippokratischen Eides, dass der Arzt dem Patienten, der ihn darum bittet, einfach helfen soll. Laut Badiou müsste der Arzt dann sogar so weit gehen, wenn der Patient da ein illegaler Immigrant ist, ohne Papiere im Krankenhaus, muss er ihn trotzdem behandeln, und selbst wenn ihn die Polizei dafür, ja, festnehmen will, müsste er ihr noch Widerstand leisten, oder irgendwie, wenn sie den Immigrant dann abführen wollten. Irgendwie müsste er sogar der Polizei noch Widerstand leisten, sagte Badiou, und das ist sehr gut, weil der Mediziner sich eigentlich nur auf diese eine Ethikformel stützen muss, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um dem Patienten zu helfen. Das ist sehr einfach und zeigt, dass es Ethikkommission, Ethik-Guidelines eigentlich nicht braucht und dass nur eine begriffliche Verwirrung stiftet, die in solchen Debatten wie über Triage zum Ausdruck kommt, so als ob da irgendwas rechtlich geklärt werden müsste, wenn doch, ja, Triage, sagte ich, ist noch nicht ist jetzt noch nicht nötig. In der Situation weiß ich jetzt nicht, wie die Belegung in den Krankenhäusern ist, aber ist ja auch nicht so wichtig, wie sie jetzt gerade ist. Es ist doch klar, dass jeden Tag im Krankenhaus Triage gemacht wird, dass abgewogen wird, wie welchen Patienten verlegen wir hier von der Intensivstation weg, weil wenn die Intensivstation voll ist, man hat nur 8 Betten und da kommt ein Schwerverletzter rein von einem Motorradunfall, dann muss halt einer von den 8 jetzt raus und dann nimmt man halt den, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass er auch so auf einer normalen Station zurechtkommt. Aber das ist ja auch schon eine Triage, also das ist ja auch schon ein Abwägen, wem stellen wir hier jetzt diese besondere intensive Versorgung noch weiter zur Verfügung und wen schicken wir jetzt halt zurück, wo wir wissen, ja, da hat er halt jetzt nicht diese speziellen Geräte, diese Monitore, die da ganz genau irgendwie seine Herzfrequenz und so weiter messen und dann Alarm geben würden. Da bin ich jetzt Laie, aber ist ja klar, dass das auch schon eine Abwägung ist, dass das noch keine Entscheidung über Tod oder Leben ist, aber im Zweifelsfall dann schon. Im Zweifelsfall ist schon klar, dass dann solche Fälle vorkommen, wo man dann halt sieht, oh, der ist gestorben und das ist ganz normal und ist ja auch nichts, worüber man eigentlich so ethisch nachdenken müsste, sondern einfach etwas, wo man sagen muss, diese Studie, die Sarah Wank nicht zitiert hat, macht absolut Sinn, dass eine Erhöhung des Pflegepersonals die Mortalität genau in dem Maße senkt. Also 10% mehr Personal heißt 10% weniger Mortalität im Krankenhaus. Und dass das ein ganz einfacher Zusammenhang ist, der so einsichtig ist und wo man jetzt nicht über die Ethik diskutieren muss und die Frage, wer darf überleben und wer sterben, sondern einfach darüber diskutieren müssen. Wir müssen diese Ideologie der Effizienz bekämpfen, dass es für die Leute normal wird zu sagen, ja, aber die Gesundheit muss einem auch was wert sein und dann sollen die Leute hier den 400-Euro-Bonus bekommen und generell, ja, brauchen wir dann halt mehr Personal oder was auch immer die Gesundheitspolitik hier machen kann, abseits der Appelle an den Einzelnen, gesund zu bleiben. Jetzt aber, das wollte ich nur noch zur Triage sagen, weil es mir dann auch ein bisschen unheimlich war, als ich darüber wieder geredet habe, auch wieder ein bisschen unheimlich. Ja, aber wichtig ist doch erstmal, unsere deutschen Krankenhäuser sind natürlich im internationalen Vergleich sehr gut. Da würde ich mich auch gut aufgehoben fühlen, wenn ich dahin müsste. Jetzt war ich schon länger nicht mehr. Ja. Muss man jetzt ja nicht in dem Maße Angst haben davor, aber trotzdem ist es so, dass in Peru die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung eben nicht möglich ist mit Medizin, dass die Leute nicht versorgt werden mit Impfstoffen, die eigentlich nötig wären, zum Beispiel gegen Dengue, Fieber oder andere Krankheiten, dass es in ländlichen Gebieten keine Krankenhäuser gibt und die Leute dann halt an extrem einfachen Krankheiten sterben. Oder auch solche Sachen wie, dass es die Berge irgendwie 4000 Meter hoch sind und es dort ziemlich kalt wird im Winter, aber es keine Heizung gibt und die Leute dann an Erfrierung sterben. Weil es da minus 20 Grad gibt und es gibt keine Heizung und bei jeder neuen Kältewelle schickt die Zentralregierung dann halt nur Decken dorthin, aber irgendwie eine Heizung wird da nicht eingebaut und die Leute sind halt zu arm, um sich selber einzubauen. Ja, das sind dann solche Sachen, wo ich denke, dass da könnte man auch extrem einfach was tun, um Menschenleben zu retten. Und das sind systemische Probleme. Das ist jetzt keine Frage der Ethik. Hier abwägen, wer darf sterben, wer darf überleben. Sondern einfach da, wo es halt fehlt, diese Heizung einbauen. Oder ja, was ist daran so schwierig? Das könnte man auch hier von Deutschland aus organisieren und sagen, okay, damit dieses Hilfsgeld halt nicht wieder so verschwendet wird in den Fängen der Korruption dort, müssen wir selber irgendwie dort anrücken mit unseren Ingenieuren. Oder wie in Venezuela, wo Stefan diesen Punkt machte, dass Venezuela auch nicht von dieser Welt ist, also ist nicht außerhalb der Welt, sondern schon noch in dieser Welt, auch wenn es einem manchmal so vorkommen kann durch Sanktionen und so weiter, dass sie jetzt nicht mehr dazu gehören, zum Teil der guten Menschheit, aber dass es einfach nicht akzeptabel ist, wenn in Venezuela die Bevölkerung durchschnittlich um 8 Kilo abnimmt in einem Jahr durch eine extreme Lebensmittelknappheit, Und dass da egal sein müsste, irgendwelche ideologischen, politischen Kämpfe, sondern man einfach die Lebensmittel dahin schickt. Und ich glaube, dass ja Lebensmittellieferungen dann so durch Korruption verloren gehen können, sondern da könnte man wirklich extrem einfach was dagegen tun. Und ja, das erwähne ich hier nur, um diese Absurdität dieser Todesdebatte zu verdeutlichen. Für mich, wie gesagt, zählt ein deutsches Leben genauso viel wie irgendein anderes Leben auf der Welt. Und wenn ich hier sehe, wir hätten so viele Möglichkeiten, Menschenleben zu retten. Aber wir fokussieren uns hier auf einen Diskurs, dass wir irgendwie deutsche Leben, vor allem Virus retten, ja, dass sich jetzt halt so ausbreitet, wo ich auch nicht weiß, was man dagegen tun soll, warum sich darüber aufregen, dann, dass es sich ausbreitet, wenn es halt so ist, ja. Ich habe dazu jetzt auch nichts im Podcast gehört von Kekulé, was da längerfristige Überlegungen sind, sondern nur, dass Kekulé halt meinte, ja, aber nächstes Jahr wird es halt nicht mehr diese großen Zahlen an Todesfällen geben, weil irgendwie dadurch, dass es so viele Geimpfte gibt und auch Genesene, die sich dann schon infiziert haben, dadurch wird die Welle irgendwie nicht mehr diese Dynamik haben. Und da war der Kekulé irgendwie ganz optimistisch, dass wir dann bei den Todesfällen zumindest Zahlen haben, die deutlich geringer sind und dadurch sind wir irgendwie nicht mehr so extrem in der Pandemie. Aber da würde ich halt mal gern irgendwie härtere Maßstäbe haben, zu sagen, wann sind wir in der Pandemie und wann nicht mehr. Und das kann hier nicht irgendwie das Bauchgefühl von Herrn Kekulé sein, den ich auch extrem schätze. Aber für mich ist es schon so, wie Agamben schrieb, dass mittlerweile das Wort von Drosten, der jetzt hier der oberste Guru ist in Deutschland, aber jedem Land gibt es natürlich einen eigenen. Aber dass das Wort von Drosten schon irgendwie unmittelbare Gesetzeskraft hat. Und ja, kann man sagen, wie Stefan dann, ja, aber Drosten hatte recht, hat die Welle vorher gesagt, gut. Aber man muss auch überlegen, dass das alles Teil eines Spiels ist, dass auch die Politiker irgendwie nur auf diese Ansage warten von Drosten und irgendwie warten, wie verfängt es bei der Bevölkerung, was. Ja, war irgendwie die Akzeptanz für Lockdowns schon ein bisschen gesunken, hatte ich so rausgehört aus der Diskussion. Und sie wollten deshalb langsam machen und ja, halt warten auf diese Worte des Mannes, der dann halt doch noch was sagen kann, was irgendwie eine besondere Kraft hat. Und das ist einfach keine gute Situation. Da kann man dann auch nicht Drosten loben und sagen, ja, aber der immerhin sagt das nie, aber auch er missversteht ja irgendwie seine Rolle und trägt zu dem Chaos bei, statt dass er hilft, dass wir da mit so einer Pandemie gemäßigter umgehen. Ja, die Kritik an Drosten ist jetzt sicher unfair, weil ich seine Rolle da überhaupt nicht genau kenne und seinen Podcast leider auch nicht, obwohl er sicher auch empfehlenswert ist. Nee, aber trotzdem, das sind diese Leute, die deren Wort irgendwie Gesetzeskraft hat und für mich schon sehr zweifelhaft, was hier im Moment eigentlich gerade passiert, dass Schäden an der Demokratie sind, die weit schwerer wiegen als jetzt die Frage, wie viele Menschen durch ein Virus dann dahin gerafft werden. Weil das sind halt Sachen, die wir selber in der Hand haben, wie wir mit unserem Staat umgehen. Aber die Frage, wie sich jetzt eine Pandemie entwickelt, wie sich ein Virus ausbreitet, okay. Das Virus können wir halt nicht so steuern, wie wir es gerne hätten. Aber wer weiß, vielleicht sitzt ja doch jemand am Schalthebel. Aber nein, hier nicht in die Verschwörungstheorien abdriften, sondern diese Begriffsdefinition, die ich jetzt ja schon vor 10 Minuten machen wollte, wegen Recht auf Gesundheit und Pflicht zur Gesundheit. Ja, es gibt also dieses Recht auf einen Heilungsversuch. Das ist sehr gut aus meiner Sicht. Aber was wir heute eben sehen, ist dieser Übergang vom Recht zur Pflicht auf Gesundheit, dass sich jetzt überall auf der Straße, in Bahnhöfen und so weiter höre, ja, bleiben Sie gesund. Oder auch bei persönlichen Verabschiedungen ist, dass Leute sich sagen, ja, bleib gesund, ist das Wichtigste. Also diese Pflicht zur Gesundheit, die jetzt schon so allgemein akzeptiert ist, die will ich nicht akzeptieren. Es geht nicht darum zu sagen, jeder darf so verrückt sein, sich so stark zu schädigen, wie er will. Naja, klar. Erstmal sollte man niemanden dazu zwingen, gesund zu sein und auf sein eigenes Wohl zu achten. Also schon richtig irgendwo, aber darum geht es ja gar nicht zu sagen, Leute sollen sich selber schädigen können, sondern darum zu sagen, es darf nicht zur Pflicht werden, dass der Staat irgendwie misstrauisch gegen dich ist, ob du dich auch gesund genug verhalten hast und ob du überhaupt noch die Hilfe des Gesundheitssystems verdienst und in Anspruch nehmen kann. In so eine Situation darf man nicht reingeraten, aber genau das passiert zurzeit. Und das ist dieser Übergang, den Pfarrer da schon ansprach, das vom Recht auf Gesundheit zur Pflicht auf Gesundheit, dass, ja, dass du irgendwie als humane Ressource ja auch dem Gesundheitssystem nicht zu viel auflasten darfst und deshalb auch so eine Pflicht hast. Ja. Das ist ein Gedanke, den man mit aller Entschiedenheit zurückweisen muss und sagen muss, nee, auch Leute, die viel Alkohol trinken und viel rauchen und dick sind, müssen genau gleich behandelt werden und es darf keinen Unterschied in den Beiträgen zur Krankenkasse geben. Das wäre wirklich schon der Anfang in diese sehr, sehr düsteren Zeiten, wenn wir damit anfangen. Ja, jetzt aber diese begriffliche Verwirrung, meinte ich, dann kam eben dadurch zustande, dass ich sagte, aber es gibt kein Recht, Corona zu vermeiden. Ja, genau das. Es gibt kein Recht auf Gesundheit in diesem Sinne, meine ich. Kann es kein Recht geben, eine bestimmte Krankheit zu vermeiden? Es kann generell kein Recht geben, in irgendeiner bestimmten Lebenssituation gesund zu sein, sondern einfach nur dieses Recht, wenn du krank bist, wenn du was hast, dann geheilt zu werden, dann zumindest den ärztlichen Beistand zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dieses Recht, also aber das Recht von vornherein, eine bestimmte Krankheit zu verhindern, ist absurd, aber ist genau das, was den Leuten jetzt so eingepflanzt wird, genau das zu fordern. Und das meinte ich halt, wo ich Stefan so kritisiert hatte, dass er wie ein Junkie klang, als er sich so auf den Impfstoff gefreut hat. Ja, sorry für diese Aussage. Ist sicher ein bisschen geschmacklos. Nur, dass halt, dass ich halt schon so diese Ideologie eigentlich durch das jetzt ein Recht gibt, Corona zu vermeiden, Recht geimpft zu werden. Und nee, da gehe ich einfach nicht mit. Es kann kein Recht geben, zu sagen, ich gehe raus auf die Straße oder in den Supermarkt und ich will da nur Leuten begegnen, wo ich weiß, die sind geimpft. Nee, die sind biologisch sauber. Das ist ein Denken, das in sehr ungute Gefilde führt, die ich jetzt nicht weiter mit Begriffen bezeichnen will, aber zu sagen, ich will jetzt rausgehen ins Fitnessstudio, in den Supermarkt oder wo auch immer hin und will da halt nur noch Leute treffen, die keine gesundheitliche Gefahr für mich darstellen. Also das ist ein Denken, das man mit aller Entschiedenheit zurückweisen muss, das einfach nicht akzeptabel ist. Dass vor allem halt jetzt bei so einer Krankheit wie Corona, die jetzt noch nicht so tödlich ist, aber natürlich können wir uns überlegen, dass auch andere Pandemien kommen können und oder auch andere Situationen. Da kann man kreativ sein. Ja, was ist jetzt alles möglich? Was wäre jetzt noch alles möglich, wo wir gesehen haben, dass Ungeimpfte so leicht ausgeschlossen werden können mit breiter Zustimmung der Bevölkerung? Oder auch schon mit 3G-Regel ist es ja eine extreme Schikane für die Ungeimpften, dass sie sich dann täglich testen müssen und dass das jetzt irgendwie die neue Normalität sein soll, am Arbeitsplatz sich testen zu lassen. Und ja. Gut, aber dann spiele ich doch am besten mal ein Lied, um hier wieder ein bisschen Schwung reinzukriegen. Es gibt auch noch was, was ich vorlesen wollte, aber jetzt will ich natürlich nicht mehr so lange machen. Es ist schon nach Mitternacht und ich muss auch auf meine Gesundheit, auf meinen Schlaf achten, weil ja, das ist auch sowas, wo ich mir immer vornehme, klar, Aber wem geht es denn nicht so, dass er sich denkt, ich will eigentlich immer mal früher aufstehen, ich müsste eigentlich mal mein Leben in den Griff bekommen, dass ich hier schön um 8 Uhr morgens aufstehe und dann losarbeite an meinem Podcast. Ja, ich habe zurzeit frei, mir freigenommen, um mich wirklich hier auf dieses Projekt zu konzentrieren. Aber ja, um 8 Uhr aufstehen, das kann man sich so vornehmen, aber am Ende kann doch niemand diesem Gesundheitsideal gerecht werden. Wenn man frei hat, dann schläft man halt aus und so auch ich schlafe halt dann bis 12 meistens, ja. Aber was soll daran falsch sein? Ich kann nie meinem Gesundheitsideal gerecht werden, aber jetzt bei Corona ist es anscheinend schon so staatliche Pflicht, dem gerecht zu werden. Und ja, auch deshalb eine Impfpflicht wäre eigentlich eine Erleichterung, da einfach zu sagen, komm, ja, dann ist es damit getan. Aber wenigstens habe ich dem Gesundheitsgott dann damit mein Opfer dargebracht. Also wenigstens will ich mich dann nicht mehr fragen müssen, was ist hier mit meinen Kontakten und so weiter. Klar, müsste man das trotzdem machen, aber das wäre einfach so ein materielles Zeugnis. Ja, ich habe es jetzt getan. Ja, es ist jetzt halt so. Aber die ganze Zeit zu denken, was muss ich jetzt machen, um Corona vorzubeugen oder vorzubeugen, weiterzugehen, das ist kein gutes Denken, was man jetzt über Jahre hinweg aufrechterhalten sollte. Ja, dann spiele ich dieses Lied, das extrem schwungvoll ist. Es ist nämlich ein französisches, weil wir hier französische Autoren haben, die mir auch so viel Schwung gegeben haben. Dieses Lied heißt also: Der Sommer ist da, il est là, il est là. Und es geht um den Sommer. Ein bisschen unpassend, denkt ihr vielleicht, aber ich setze hier doch immer noch einen Kontrapunkt in meinem Podcast. Von daher könnt ihr vielleicht dieses Lied interpretieren als diesen Kontrapunkt, den es jetzt gerade gebraucht hat. Viel Spaß mit Ilela.
Comme chaque année, c'est la même chose. Le soleil vient juste de me réveiller. Et je me rends compte que l'hiver est passé et que l'été vient juste d'arriver. Il est impossible pour moi de rester dans l'appart et gâcher toute la belle journée. Je dois sortir pour en profiter, car l'été est là pour le fêter.
On est tous foncés.
Que la chaleur nous fait transpirer et l'école ne.
wunderbar, dieses schwungvolle Lied. Ich habe jetzt auch ein bisschen dazu getanzt. Bin schon ganz außer Atem. Ja. Ja, was ist da mit der Lungenkapazität los? Aber jedenfalls habe ich mir nur gedacht, dieses war vielleicht das schwungvollste Lied, das hier überhaupt jemals gespielt wurde im Tischlein Decklich Podcast. Das, ja, zeigt nochmal einfach punktgenau diese Kraft, diese Ausdruckskraft der französischen Sprache. Natürlich wohne ich auch deshalb so gern hier im Süden, weil man es da so nah hat nach Frankreich. Dieses wunderbare Land, Frankreich und Deutschland, diese Brüdernationen, die eigentlich so zusammenwachsen sollten. Eigentlich, ja, wie wir auch im Aufwand-Podcast mal besprochen, der Dritte Weltkrieg auch sich nur entzünden kann, wieder an diesem gleichen Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich, wie auch schon die letzten beiden Mal, und eben nicht an, ja, da wo sonst so die Weltöffentlichkeit hinschaut, wenn es um Konflikte geht, Südkorea, Nordkorea und so weiter. Nein, es ist schon wichtig, dass hier in diese Ressentiments wieder wachsen zwischen den Nationen. Aber ja, es zeigt auf jeden Fall für mich, was Badiou schreibt, dass die Lage in Frankreich doch eigentlich die gleiche ist. Aber auf einer globalen Ebene gesehen sind wir hier in Europa in einer extrem ähnlichen Position. Und Frankreich hatte einfach noch einen anderen Blick auf sich. Stefan nannte Frankreich mal das Land der Gemütlichkeit im Aufwand-Podcast. Das hat mich gewundert, weil Gemütlichkeit hatte ich sonst nicht so damit verbunden mit diesen Südländern, sondern wenn mich jemand an Gemütlichkeit erinnert, dann ist es wirklich Stefan selber. Seine Art zu sprechen da im Podcast ist einfach auch so wunderbar, wo ich mich auch so daran orientiert habe. Aber ich glaube, da kommt wirklich so eine Gemütlichkeit durch. Das ist sehr schön. Und ja, aber von dem her würde ich eigentlich schon eher das Deutsche mit dieser Gemütlichkeit verbinden. Das Französische ist dieses savoir vivre. Man weiß zu leben. Naja, gemütlich ist ja der Deutsche, aber halt nicht der Schwabe. Der schafft die ganze Zeit. Klar. Jetzt aber nur noch zu einem Punkt, den Stefan da genannt hat im Podcast. Wir können Corona nicht wegdiskutieren, sagte er dann als Fazit zu dieser Talkshow, die da diskutiert wurde. Ich sage hier doch, das ist genau der Punkt. Es braucht philosophische Lösungen zum Klimawandel, sagte ich schon, und auch hier zu Corona. Ja, vielleicht ist es so, dass ich es hier doch wegdiskutieren kann. Vielleicht, ich weiß nicht, aber mir ist schon dieser Gedanke gekommen, dass um die Wirklichkeit zu verändern, reicht es manchmal auch nur einen anderen Blick darauf zu werfen. Wie Nietzsche meint, dass es einen vielleicht nerven kann zu sehen, dass die Leute ja immer schon den Namen der Sache für die Sache an sich halten. Aber, sagt er, das ist doch eigentlich auch ganz gut, weil so muss man nur neue Namen erfinden. Damit wirst du auf lange Sicht auch die Sache an sich ändern. Neue Namen erfinden, so wie Marx den Kommunismus erfunden hat, so besser begrifflich definiert hat, und dann wird man damit sowieso auch die Wirklichkeit verändern auf lange Sicht. Ja, diese Wirklichkeit, also die wir da sehen, scheinbar so evident, aber einfach einen neuen Namen, einfach nochmal überlegen, was ist dieser Tod? Dieser Tod muss irgendwie gedacht werden. Ja, es kann nicht so weitergehen, dass wir unfähig sind, ihn im Denken zu verankern, wie Badiou schreibt. Nee, sondern es muss schon gedacht werden können, dass Leute sterben, vor allem die Leute in den Altenheimen sterben in naher bis mittlerer Zukunft in den meisten Fällen. Und dass wir da eine Überlegung brauchen, wie integrieren wir jetzt diesen Tod in unser Denken und in das Leben und in die Politik, die wir da betreiben. Gut, dann muss ich jetzt aber übergehen zum Vorlesen. Ja, es darf hier nicht mehr zu lang werden, weil es ist so spät. Die Gesundheit ist in Gefahr, wenn ich zu lang aufbleibe. Jetzt lese ich am besten Agamben vor, auch wenn es jetzt natürlich nicht passt. zu diesem schönen französischen Lied, wieder einen italienischen Autor, alles hier kreuz und quer, aber wie ich schon sagte, dass ich euch auch nicht mehr Struktur anbieten kann hier, das würde wirklich gegen meinen Stil gehen, gegen meinen Charakter, das wäre Verrat an mir selber. Und danach kommt aber auch noch Nietzsche. Gut, näher kommen wir heute nicht mehr ins Französische, aber immerhin, immerhin, ja. Es geht ja um die Identität, um die Erkennung, dass wir heutzutage als von Maschinen erkannt werden. Dieses Buch handelt von der Nacktheit. Wobei Nacktheit da dann erst zum Schluss wirklich ein Thema ist. Es scheint tatsächlich um diese Identität zu gehen. Die Frage, was ist dieses eine, das den Menschen definieren soll? Gibt es das überhaupt? Kann man überhaupt so von einer festen Identität ausgehen? Kann man das überhaupt glauben? Es soll ein Ich geben? Oder ist dieses Selbst schon so leer, wie Lacan sagt? Oder gespalten? Also ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, die Hypothese ist besser zu sagen, es gibt kein Selbst, dieses Zentrum meiner Persönlichkeit nicht. Aber es wäre schon gut, wenn es eine Persönlichkeit geben würde, so eine ungefähre, wie Nietzsche schreibt, leiden wir alle im modernen Zeitalter unter Persönlichkeitsverlust. Jeder ist so angepasst irgendwie. Ja, kann sich keine Persönlichkeit mehr herausbilden. Ein Satz von Prinzipien, den man irgendwie mehr oder weniger befolgen wollte und wo man dran festhält, auch wenn es, ja, auch wenn andere ein Problem damit hätten. Aber das können wir halt nicht mehr denken, wenn wir alle so angepasst sind, so viel Angst haben vor dieser sozialen Welt. Was ist diese technisierte Welt? Ja, was ist die soziale Welt? Sind die sozialen Augen vielleicht wirklich die Videokameras, die uns da von überall anschauen? Ist das wirklich das wirkliche Wahrnehmen, das wirkliche, diese öffentliche Rolle, die wir da spielen oder halt nicht mehr spielen, laut Robert Faller, aber immerhin für die Videokameras? Stimmt, darf ich nicht da vorbeigehen an der Videokamera, dann schaue ich schon so, nicht direkt in die Kamera, nee, aber dann denke ich schon so, jetzt kurz mal seriös tun. Also so ein Gedanke ist da schon in meinem Hinterkopf, deshalb sind diese Überlegungen von Agamben hier eigentlich sehr angebracht. Da werden wir jetzt reinlesen. Und zwar in seinem Buch Nacktheiten, Nudita, Seite, ja, 85 oder 84. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer ungeahnten Weiterentwicklung der Polizeitechniken, die einen grundlegenden Wandel des Konzepts der Identität zur Folge hatte. Sie bezog sich nun nicht mehr auf die Anerkennung und den gesellschaftlichen Status der Person, sondern antwortete auf die Notwendigkeit, eine andere Form der Rekognition zu gewährleisten. Die Wiedererkennung des Wiederholungstäters durch den Polizeibeamten. Von jeher gewohnt, uns in Karteien und Registern genauestens verzeichnet zu wissen, können wir uns nur schwerlich vorstellen, welchen Einschnitt die Feststellung der Identität einer Person für eine Gesellschaft bedeutet haben muss, die weder die Fotografie noch Personaldokumente kannte. Tatsächlich wurde diese Frage angesichts des Auftauchens und der zunehmenden Verbreitung des Gewohnheitsverbrechers, einer Gestalt, von der die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts nachgerade besessen war, jenen zum drängendsten Problem, die sich als Verteidiger der Gesellschaft begriffen. Sowohl in Frankreich als auch in England wurden Gesetze erlassen, die fein säuberlich zwischen Ersttat, auf die eine Gefängnisstrafe stand, und Wiederholungstat, die mit der Deportation in die Kolonien geahndet wurde, unterschieden. Diese neue Gesetzeslage machte es notwendig, eine wegen eines Verbrechens verhaftete Person zweifelsfrei identifizieren zu können. Ah, sehr interessant, also erst durch diese Besessenheit kam das also auf, dass man sagte, die Wiederholungstäter sind es hier, die Gewohnheitsverbrecher, so wie heute die Arbeitslosen irgendwie der Sündenbock sind. Oder im Moment natürlich die Ungeimpften, aber generell so vielleicht am ersten die Arbeitslosen. Damals wohl noch nicht so, weil klar gab es noch kein Arbeitslosengeld, deshalb war es auch egal, wenn die verhungern. Aber die Bourgeoisie hat gesagt, nein, der Gewohnheitsverbrecher, der rückt hier immer wieder an. Und deshalb müssen wir jetzt genau feststellen können, ja, es ist schon ein Unterschied, ob du es jetzt zum ersten Mal oder zum zweiten Mal machst. Beim ersten Mal geht es ins Gefängnis, beim zweiten Mal in die Kolonie. Also, weiß nicht wohin. Frankreich hat natürlich viele Kolonien. Dann weiter im Text. Diese Notwendigkeit veranlasste Alphonse Bertillon, einen unscheinbaren Beamten der Pariser Polizeipräfektur, gegen Ende der 1870er Jahre ein Identifizierungssystem für Kriminelle zu erarbeiten, das auf der anthropometrischen Messung und der erkennungsdienstlichen Fotografie beruhte und schon nach wenigen Jahren auf der ganzen Welt unter dem Namen Bertillonage bekannt war. War jemand aus irgendeinem Grund in Polizeigewahrsam oder Haft genommen worden, wurden sein Schädel, seine Arme, Finger und Zehen, sein Ohr und sein Gesicht umgehend vermessen. Gleich darauf wurde das verdächtige Individuum frontal und im Profil fotografiert. Und die beiden Fotografien auf der Bertillon-Karte befestigt, die alle für die Identifizierung nützlichen Daten enthielt und von ihrem Erfinder Portrait Parlé getauft wurde. Also das sprechende Porträt. In denselben Jahren begann Francis Galton, ein Cousin Darwins, auf der Grundlage der Arbeiten Henry Faulds, eines Beamten der britischen Kolonialverwaltung, an einem Klassifikationssystem für Fingerabdrücke zu arbeiten, das die zweifelsfreie Identifizierung rückfälliger Straftäter ermöglichen sollte. Kurioserweise war Galton ein entschiedener Befürworter der anthropometrischen fotografischen Methode Bertillons, deren Einführung in England er nach Kräften unterstützte. Nichtsdestoweniger war er davon überzeugt, dass im Fall der Eingeborenen in den Kolonien die Aufnahme der Fingerabdrücke die geeignetere Methode sei, da sich deren Gesichtszüge zu sehr glichen, um von europäischen Augen unterschieden werden zu können. Ein anderer Bereich, in dem das Verfahren schon sehr früh angewandt wurde, war die Prostitution. Denn man meinte, dass die anthropometrischen Verfahren nicht nur eine bedenkliche Nähe zu den weiblichen Kreaturen erforderlich machten, sondern auch durch deren unbändiges Haar behindert würden. Wahrscheinlich war es solchen rassistischen und sexistischen Vorurteilen verhafteten Bedenken geschuldet, dass Galtons Methode zunächst nur in den Kolonien oder in den Vereinigten Staaten nur auf afroamerikanische oder asiatische Bürger angewandt wurde. Doch schon in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verbreitete sich das System weltweit, um ab den 1920er Jahren die Bertillonage zu ergänzen oder ganz zu ersetzen. Das ist also jetzt das Fingerabdrucksystem, das erst langsam dann dieses sprechende Porträt ersetzt, diese Bertillonage. Und interessant, dass der Erfinder selbst eigentlich ein Verfechter der Bertillonage war. Und ja, und gesagt hat, für die Einheimischen können wir es irgendwie nicht anwenden, die in den Kolonien, die können wir nicht so gut unterscheiden. Und ja, ist ja auch normal, denke ich auch, habe ich mich auch schon öfters gefragt, ob für die Chinesen dann auch wir Europäer wahrscheinlich alle gleich aussehen. Glaube ich schon, dass ja, auch für die Afrikaner sehen wir einfach alle gleich. Das ist schon interessant, so zu überlegen. Dann weiter. Erstmals in der Geschichte der Menschheit hing die Identität nicht mehr von der gesellschaftlichen Person und ihrer Anerkennung ab, sondern von biologischen Gegebenheiten, mit denen sie in keiner Beziehung steht. Der Mensch legte die Maske ab, auf der über Jahrhunderte seine Wiedererkennbarkeit beruhte, um seine Identität an etwas zu binden, das ihm auf innige, ausschließliche Weise angehört, mit dem er sich jedoch schlechterdings nicht identifizieren kann. Es sind nicht mehr die anderen meinesgleichen, Freunde oder Feinde, die meine Anerkennung garantieren, auch nicht mein ethisches Vermögen mit der sozialen Maske, die ich angenommen habe, übereinzustimmen. Meine Identität und meine Wiedererkennbarkeit werden nun von den sinnlosen Arabesken definiert, die mein mit einem Stempelkissen eingefärbter Daumen auf einem Blatt in der Polizeiwache hinterlassen hat. Das heißt etwas, von dem ich absolut nichts weiß, etwas, mit dem ich mich weder identifizieren noch von dem ich mich distanzieren könnte, das nackte Leben, das bloße biologische Faktum. Die anthropometrischen Techniken waren für Kriminelle ersonnen worden und blieben lange Zeit ausschließlich ihnen vorbehalten. Noch 1943 lehnte der Kongress der Vereinigten Staaten den Citizen Identification Act ab, der einen mit Fingerabdrücken versehenen Personalausweis für alle Bürger zur Pflicht gemacht hätte. doch dem Gesetz gehorchend, dass das, was für Kriminelle, Fremde und Juden erfunden wurde, früher oder später auf alle Menschen angewandt wird, werden die Techniken, die für Wiederholungstäter erarbeitet wurden, im Laufe des 20. Jahrhunderts auf alle Bürger ausgedehnt. So wird die zuweilen um den Fingerabdruck ergänzte erkennungsdienstliche Fotografie integraler Bestandteil des nach und nach in allen Staaten der Erde obligatorisch werdenden Personalausweises, der mithin so etwas wie eine komprimierte Bertillon-Karte ist. Doch erst in unseren Tagen hat diese Entwicklung ihr Endstadium erreicht, dessen Verwirklichung gerade im vollen Gange ist. Dank neuer biometrischer Technologien, die es erlauben, Fingerabdrücke und Retina- oder Iris-Strukturen mit Hilfe optischer Scanner blitzschnell einzulesen, können die biometrischen Dispositive die Polizeikommissariate und Einwanderungsbehörden verlassen und ins Alltagsleben eindringen. In einigen Ländern wird der Zugang zu Unimensen, Oberschulen, selbst Grundschulen, die Unternehmen des biometrischen Sektors, der gegenwärtig ein schwindelerregendes Wachstum erlebt, empfehlen, die Bürger von klein auf an diese Art der Kontrolle zu gewöhnen. Also, selbst Grundschulen bereits von biometrischen Lesegeräten geregelt, auf die der Student oder Schüler geistesabwesend seine Hand legt. In Frankreich, wie auch in allen anderen europäischen Ländern, wird die Einführung eines biometrischen Personalausweises vorbereitet, der mit einem Mikrochip versehen sein wird, auf dem neben den Erkennungsmerkmalen Fingerabdrücke und digitale Fotografie auch ein Unterschriftsmuster gespeichert werden soll, um den Zahlungsverkehr zu erleichtern. Im unaufhaltsamen Abdriften der politischen Macht ins Gouvernementale, in dem bemerkenswerterweise sowohl das liberale als auch das etatistische Paradigma konvergieren, arbeiten die westlichen Demokratien zum Zwecke nicht nur der Sicherheit und der Verbrechensbekämpfung, sondern auch der Verwaltung des Gesundheitswesens, darin ein Archiv der DNA aller Bürger aufzubauen. Ja, ich muss wirklich zum Schluss spüren, diese Müdigkeit. Nur interessant hier, liberales und etatistisches, also Etat, der Staat, dieses staatstragende Paradigma und das liberale Konvergieren hier, weil der Liberale sagt, ich will doch meine persönliche Freiheit haben. Klar, ist ja praktisch, dass hier meine Unterschrift ist, dass ich dann geschützt werden kann gegen Betrug hier. Wie erwähnt, ist das immer so eine latente Angst, ob jemand meine Kreditkarte benutzen könnte. Also hier geschützt, habe ich doch alles beisammen, um mich auszuweisen, sagt der Liberale, und der Staat sagt, ja, ist doch praktisch, dass wir hier alle Daten von unseren Bürgern so schön zusammenfassen können und eigentlich alles hier in Registern haben, eigentlich über jeden genau Bescheid wissen kann, dass ich diesem Raster entziehen kann. Niemand kann ohne Personalausweis sein. Weiter. Auf die Gefahren, die von der absoluten, uneingeschränkten Kontrolle durch eine Macht, die über die biometrischen und genetischen Daten ihrer Bürger verfügt, ausgehen würde, ist von mehreren Seiten hingewiesen worden. In den Händen einer solchen Macht wäre die totale Vernichtung der Juden, wie jeder andere Völkermord auch, die auf der Basis einer erheblich ineffizienteren Datenerfassung betrieben wurde, in kürzester Zeit vollzogen worden. Noch schwerwiegender, ja, das ist auch ein interessanter Punkt, glaube ich, von Adam Curry immer wieder erwähnt im No Gender Podcast, dass, oder weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht so genaues Wissen, aber dass jedenfalls in Holland, wo Adam aufgewachsen ist, es da eine wesentlich höhere Quote gab an Juden, die ermordet wurden. Und zwar, weil die Leute da Listen hatten, weil das irgendwie schon weiter fortgeschritten war mit der Datenerfassung, Religionszugehörigkeit, haben die in Holland halt besser aufgeschrieben als in Deutschland. Und deshalb hatten die Deutschen ein leichtes Spiel, als sie Holland besetzt hatten und da viel besser nachschauen konnten, wen sie dann abholen müssen, ins Konzentrationslager bringen. Das ist jetzt eine Sache, die ich nicht 100% bestätigen kann, aber es geht auch nur um diese Frage. Ja klar, ein besseres Register ist dann auch für solche Fälle, müssen wir das ganz klar sehen, erleichtert das. Und ja, alles, was die Regierung jetzt aufbaut an Überwachungsmaßnahmen, ist ganz klar, irgendwann wird auch die AfD an der Regierung sein. Oder muss man zumindest davon ausgehen, ja, dass das dann schon Maßnahmen sind, die für sie zur Verfügung stehen, abgesehen von dem, was sie dann selber noch so einführen wollen an autoritären Maßnahmen. Dann weiter. Noch schwerwiegender, da gänzlich unbemerkt, sind jedoch die Konsequenzen, die die biometrischen und biologischen Identifizierungsverfahren für die Begründung des Subjekts haben. Welcher Typ von Identität kann auf biologischen Daten begründet werden? Eine personale Identität sicherlich nicht, denn sie war an die Anerkennung der anderen Mitglieder der gesellschaftlichen Gruppe gebunden und setzte die Fähigkeit des Individuums voraus, die gesellschaftliche Maske anzunehmen, ohne sich auf sie reduzieren zu lassen. Wenn meine Identität letztlich durch biologische Fakten definiert ist, die nicht von meinem Willen abhängen, auf die ich also keinen Einfluss habe, wird die Ausbildung einer personalen Ethik problematisch. Wie soll ich zu meinen Fingerabdrücken oder meinem genetischen Code in Beziehung treten, wie sie annehmen und mich zugleich von ihnen distanzieren? Die neue Identität ist eine unpersönliche Identität, mit der der Raum der Ethik, wie wir ihn aufzufassen gewohnt waren, seinen Sinn verliert und noch einmal neu gedacht werden muss. Solange dies nicht geschehen ist, ist es erlaubt, den allgemeinen Zusammenbruch der personalen ethischen Prinzipien zu erwarten, die über Jahrhunderte die abendländische Ethik geleitet haben. Personale Ethik ist also nicht mehr möglich, wenn alles über das Biologische definiert wird. Weiter. Die Reduktion des Menschen auf nacktes Leben ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass auch die Identität, die der Staat seinen Bürgern zuerkennt, auf ihm beruht. Wie der nach Auschwitz Deportierte keinen Namen und keine Nationalität mehr hatte und nur noch die Nummer war, die ihm auf den Arm tätowiert wurde, so wird er sich in der anonymen Masse verlierende, als potenzieller Verbrecher behandelte Bürger unserer Tage von nichts anderem bestimmt als seinen biometrischen Daten und letzten Endes von etwas, das noch undurchschaubarer und unverständlicher ist, als es das antike Fatum war, seiner DNA. Das antike Fatum, das Schicksal, das über einem schweben sollte. Aber noch unbestimmter ist ja die DNA. Was soll das sein? Ja, so. Angeblich gibt es Experten, die das verstehen. Aber gut, Biologie immerhin haben wir es mal behandelt. Ja, mit dieser Helix, RNA, das Okazaki, der Okazaki-Abschnitt oder irgendwie sowas gibt es da. Weiß ich nur, weil ein Spieler vom VfB, wie hieß der? Okazak, irgendwie so, Spieler des VfB, ja, damals vor 10 Jahren. Weiter. Wenn aber der Mensch derjenige ist, der das Menschliche überlebt, wenn es immer noch Menschlichkeit jenseits des Unmenschlichen gibt, dann ist eine Ethik auch auf der letzten posthistorischen Schwelle, auf der die abendländische Menschheit entsetzt und fröhlich zugleich versandet zu sein scheint, denkbar. Also er definiert Ethik jetzt eher als was Positives, anders als bei Dew, und sagt immerhin, ja, falls es noch Menschlichkeit gibt, auf dieser posthistorischen Schwelle hier gerade in der Gegenwart, wäre es noch denkbar mit der Ethik. Der Mensch ist derjenige, der das Menschliche überlebt. Wie jedes Dispositiv fängt nämlich auch die biometrische Identifizierung ein mehr oder weniger uneingestandenes Glücksversprechen ein. In ihrem Fall ist es der Wunsch, sich von der Last der Person zu befreien, von der moralischen wie rechtlichen Verantwortung, die mit ihr verbunden ist. Denn die Person, sei sie tragisch oder komisch, ist auch Träger der Schuld und die ihr entsprechende Ethik notwendigerweise asketisch, da sie auf einer Spaltung von Individuum und Maske ethischer und rechtlicher Person beruht. Dieser Spaltung setzt die neue unpersönliche Identität nicht etwa die Illusion der Einheit, sondern die einer unendlichen Vervielfachung der Masken entgegen. Indem sie das Individuum mit einer rein biologischen, asozialen Identität verschweißt, eröffnet sie ihm die Möglichkeit, im Internet all jene Masken im zweiten und dritten Leben anzunehmen, von denen keine ihm je wirklich zugehören wird. Dazu gesellt sich die hemmungslose, fast schon unverschämte Lust, von einer Maschine erkannt zu werden, unbelastet von den affektiven Verstrickungen, die mit der Anerkennung durch einen anderen Menschen unweigerlich einhergehen. Je mehr der Großstadtbewohner die Vertrautheit mit den anderen verloren hat, je weniger er es vermag, seinesgleichen in die Augen zu schauen, umso tröstlicher ist die virtuelle Vertrautheit mit dem Dispositiv, das gelernt hat, ihm bis auf die Retina zu blicken. Je weiter der Verlust jeder wirklichen Identität und Zugehörigkeit fortgeschritten ist, Umso befriedigender ist es, von den unzähligen, nur geringfügig sich unterscheidenden Varianten der großen Maschine erkannt zu werden. Vom Drehkreuz am U-Bahn-Eingang, vom Geldautomaten, von der Kamera, die ihn freundlich betrachtet, wenn er die Bank betritt oder durch die Straßen geht, von der Vorrichtung, die sein Garagentor öffnet, vom zukünftigen obligatorischen Personalausweis, der ihn immer und überall als das erkennbar macht, was er ist. Ich existiere, wenn mich die Maschine erkennt oder zumindest sieht, ich bin lebendig, wenn die Maschine, die keinen Schlaf kennt, sondern immerzu wacht, mein Leben verbirgt. Ich werde nicht vergessen, wenn das große Gedächtnis meine numerischen Daten gespeichert hat. Ja, nicht vergessen werden dann nach dem Tod. Aber interessant, was hier auch auf der Seite vorstand, die Illusion der Einheit ist auch so, was uns Agamben hinführen wollte, hatte ich das Gefühl schon bei seinem letzten Buch, dass er die Spaltung überwinden will zwischen biologischer und kultureller Identität. Und er sagt, das ist eine künstliche, das ist eine Abstraktion, an die die Menschen nur glauben zu glauben. Und es wurde halt dadurch eingeführt, durch Wiederbelebungsapparaturen, dadurch, dass man sieht, man kann auch noch so jahrelang im Koma schweben. Man weiß nie, ist man ganz tot. Also man ist irgendwie an dieses biologisch so gekoppelt und deshalb assimilieren sich die Menschen dann mit dieser nackten biologischen Einheit. Aber vielleicht wäre eine Illusion der Einheit besser, auch wenn man weiß, es ist eine Illusion. Ich weiß nicht, wie es diese biologische überhaupt zusammenzubringen mit meinem geistigen Wesen. Aber irgendwie ist halt beides so verschachtelt. Ja, immerhin kann man sich dieser Illusion hingeben. Das ist die beste Theorie, die wir da aufstellen können, dass es so eine irgendwie geartete Einheit gibt. Und die wird aber heute abgelehnt, sondern die Identität besteht in einer unendlichen Vervielfachung der Masken. Ja, im Internet dann also. So wie hier. Ich versuche ja noch mehr oder minder konsistent zu sein. Aber klar, im Internet kann man sich alle Masken aufziehen und beliebig auswechseln, aber das ist halt daran gekoppelt, dass du eigentlich durch den Staat nur so biologisch identifiziert bist und da ganz klar durch was identifiziert, was du gar nicht verstehst, was irgendwie so Fakt ist, was irgendwie so wie dein Schicksal über dir hängt, was gar nicht veränderbar ist. Gut. Und auch sehr schön, ich werde nicht vergessen, wenn das große Gedächtnis meine Daten gespeichert hat. Ja. Dass diese Lust und diese Gewissheiten falsch und trügerisch sind, ist offensichtlich. Die ersten, denen dies bewusst wird, sind jene, die täglich mit ihnen ihre Erfahrungen machen. Denn was bedeutet es, anerkannt zu werden, wenn das, was anerkannt wird, keine Person, sondern eine Zahlenfolge ist? Und stehen hinter dem Dispositiv, das mich anzuerkennen scheint, nicht vielleicht andere Menschen, die mich in Wirklichkeit gar nicht anerkennen, sondern lediglich überwachen und anklagen wollen? Und wie ist es möglich, sich nicht durch ein Lächeln oder eine flüchtige Geste, nicht durch Freundlichkeit oder Zurückhaltung, sondern durch eine biologische Identität mitzuteilen? Doch laut dem Gesetz, das will, dass es in der Geschichte keine Rückkehr zu verlorenen Bedingungen gibt, müssen wir uns ohne Bedauern noch Hoffnung darauf vorbereiten, jenseits der personalen und der unpersönlichen Identität eine neue Gestalt des Menschlichen, vielleicht auch nur des Belebten, zu suchen. Ein Gesicht, das weder Maske noch biometrische Fazies ist, die wir zwar noch nicht sehen können, deren Vorahnung uns jedoch zuweilen in unseren Wirrheiten und unseren Träumen, in unseren bewusstlosesten wie in unseren klarsten Momenten plötzlich zusammenschrecken lässt. Gut, ich würde einfach sagen, meine Podcast-Identität hier, das ist das, wovon Agamben hier träumt. Ja, zugleich virtuell, aber irgendwie doch noch auf dieser Suche nach der geistigen Redlichkeit, von der Nietzsche meint, sich selber treu sein, sein intellektuelles Gewissen reinhalten. Trotzdem auch Masken aufziehen, hier im Podcast was spielen. Ja, ist das überhaupt alles real, was ich euch da erzähle aus meinem privaten Leben? Müsst ihr auch nicht glauben, der Podcast sollte auch so eine Schöpfungshöhe haben. Also da könnt ihr auch davon ausgehen, dass alles erfunden. Aber darum geht es ja nicht, sondern wirklich um meine Überlegungen hier, die kreativen Theorien. Das hat auch so die Schöpfungshöhe. Ja, ich musste nur ein paar Sachen besprechen. Ist mit meiner Oma, ja, war auch ganz interessant, denke ich. Und mit meiner Freundin, ja, auch das ganz gut, das so verarbeiten zu können, weil das ist wirklich mein ausgelagertes Gehirn hier. Mein ausgelagertes, ja, was ich da meinte letztes Mal, das Handy, der Computer ist das ausgelagerte Gehirn, nicht das Virus. Nein, aber das, was der Computer, das hieß in Alternativlust von dieser Co-Autorin von Frank Rieger, die mit dem Arbeitsfrei geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, sie war die Gästin, die das damals gesagt hatte. Irgendwas mit C. C. K. Ja, weiß nicht, wie sie heißt. Aber sie sagte das. Und das ist also das ausgelagerte Gehirn. Und für mich habe ich ja auch einen Teil meiner Identität ausgelagert. Unpersönlich oder persönlich. Und ja. Jetzt ist auf dem nächsten auf der nächsten Seite geht es dann um Nacktheit. Ist hier auf Seite 95 ist dann von Nacktheit die Rede. Da hatte ich mir schon mehr erwartet eigentlich von diesem Buch. Das, ja, hatte ich hier eigentlich. Aber nee, dieses Buch ist sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall sehr interessant. Dieser Schreibstil, der wie ein ruhiges, glattes Meer mit leichtem Wellengang ist. Also, so nehme ich diesen Stil hier wahr. Auch wenn das Thema ein bisschen... Das Thema hier der biometrischen Daten, der Identität, das war ein bisschen gruselig. Genau, gruselig. Dieses schöne Wort ist hier angemessen. Ja, dann muss ich wirklich zum Schluss kommen. Nietzsche, aber Nietzsche ist so schön. Nietzsches Stil ist natürlich noch viel schöner. Deshalb, glaube ich, kann ich es hier noch nicht dabei bewenden lassen. Puh, geht noch ein kurzes Nietzsche-Kapitel. Genau, das hatte ich nämlich sowieso schon zitiert. Und deshalb kann ich das hier kurz, ganz kurz vorlesen. Wie kann man den Menschen noch mehr Lust aufs Leben machen? Der Gedanke an den Tod heißt dieses kurze Kapitel aus Die fröhliche Wissenschaft. Der Gedanke an den Tod. Es macht mir ein melancholisches Glück, mitten in diesem Gewirr der Gässchen, der Bedürfnisse, der Stimmen zu leben. Wie viel genießen, Ungeduld, Begehren, wie viel durstiges Leben und Trunkenheit des Lebens kommt da jeden Augenblick an den Tag. Und doch wird es für alle diese lärmenden, lebenden, lebensdurstigen bald so stille sein, wie steht hinter jedem sein Schatten, sein dunkler Weggefährte. Es ist immer wie im letzten Augenblick vor der Abfahrt eines Auswandererschiffes. Man hat einander mehr zu sagen als je. Die Stunde drängt, der Ozean und sein ödes Schweigen wartet ungeduldig hinter alledem Lärme, so begierig, so sicher seiner Beute. Und alle meinen, das bisher sei nichts oder wenig, die nahe Zukunft sei alles. Und daher diese Hast, dies Geschrei, dieses sich übertäuben und sich übervorteilen. Jeder will der Erste in dieser Zukunft sein, und doch ist Tod und Totenstille das einzig sichere und das allen gemeinsame dieser Zukunft. Wie seltsam, dass diese einzige Sicherheit und Gemeinsamkeit fast gar nichts über die Menschen vermag und dass sie am weitesten davon entfernt sind, sich als die Brüderschaft des Todes zu fühlen. Es macht mich glücklich zu sehen, dass die Menschen den Gedanken an den Tod durchaus nicht denken wollen. Ich möchte gern etwas dazu tun, ihnen den Gedanken an das Leben noch 100-mal denkenswerter zu machen. Aber was hat er hierbei gedacht, kann ich jetzt auch nicht gleich sagen. Also für mich, meine Interpretation ist, dass durch diesen gruseligen Gedanken an den Tod, ja, eigentlich sind wir die Bruderschaft des Todes. Wir Menschen, ja, sind eigentlich genau diese Bruderschaft. Durch diesen Gedanken, ja, kriegt man eigentlich viel mehr Lust aufs Leben, weil man sagt, okay, ich denke nicht gerne an den Tod und ich will da auch nicht so schnell ankommen. Aber das Einzige, was einem bleibt, ist dann wirklich ans Leben zu denken und zu sagen, okay, egal wie schlimm es wird mit dem Tod, immerhin davor kann ich dafür sorgen, dass es nicht so schlimm ist, dass es etwas gibt, was sich lohnt. Diese Frage wofür es sich zu leben lohnt, was laut Faller der Gradmesser für jede Vernunft sein kann. Dafür, ob wir uns noch vernünftig verhalten oder ob wir die Vernunft schon verabsolutieren. Und die wahre Vernunft kann nur eine Vernunft sein, die verdoppelt wird, die auch noch auf sich selbst angewendet wird, die sich auch noch sagt, ja, vernünftig sein, ja, aber auch das noch in Maßen, auch das nicht als absolutes Gut setzen, sondern in gewissen Momenten auch mal beiseite lassen. Beim Feiern, beim Verausgaben. Und ja, diese Vernunft, also sagt mir jetzt ja klar, dass ich schlafen gehen muss. Dass jetzt wieder die Regenerationszeit angebrochen ist. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei einer Stunde zu bleiben, aber jetzt sind es zwei geworden. Und das ist halt meine Unvernunft. Könnt ihr hier auch wieder sehen, wie wenig ich eigentlich meinen Zielen gerecht werden kann im Privaten. Und auch deshalb, ja, was soll das mit den ganzen Corona-Regeln? An so viele Regeln, also, ja, kann mich vielleicht an eine halten, vielleicht an zwei. Aber, ja, das hätte ja auch schon gereicht, wie Stefan meinte. Vielleicht hätte es einfach gereicht, überall eine Maske zu tragen. Und da war ich eben auch nicht so konsequent. Und ja, weiß auch, dass das sehr viel gebracht hätte einfach. Vor allem auch FFP2-Masken, die ich nicht mehr tragen wollte, nachdem ich es dann einmal probiert hatte, wo wir meine Großeltern besucht hatten. Und ja, da hatte ich einfach das Gefühl, schon fast ohnmächtig zu werden. Also es einfach nicht auszuhalten. Und das war halt so eine Stunde, anderthalb Stunden, wo wir da gesessen sind. Und danach habe ich es, glaube ich, nie wieder oder nur ganz kurz wieder probiert. Und ja, ist für mich einfach der Punkt überschritten, wo es noch zu rechtfertigen wäre. Das ist einfach ein zu großer Einschnitt in die Lebensqualität. Klar, gewöhnt man sich sicher dran. Meine Freundin arbeitet auch so den ganzen Tag, sagte sie, mit FFP2-Maske. Weil, ja. Aber okay, dann, liebe Bruderschaft des Todes, Brüder und Schwestern, hoffentlich habt ihr hier auch den Gedanken ans Leben hier mitgenommen und ich habe aber diesen Gedanken jetzt nicht mehr so klar, nur noch den Gedanken an den Schlaf, das Versinken da in Träumen. Wo komme ich da hin? Das ist auch ein kleiner Tod, aber der kleine Tod, wie es bei den Franzosen heißt, ist der Orgasmus. Das ist dieser kleine Tod, la petite mort. Mit diesem Wort entlasse ich euch dann in die Nacht, in die Dunkelheit und wünsche euch alles Gute und tschüss.